Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview beim 21 Podcast und zwar mittlerweile schon das 52. Interview tatsächlich. Heute haben wir jemand ganz Besonderen. Es hat ein Weilchen gedauert, aber da freue ich mich schon sehr, sehr lang drauf. Und zwar den Ijoma Mangold. Hi.
Hallo, grüße euch.
Sehr schön, dass du da bist. Ich werde das heute zusammen mit dem Markus machen. Markus, bist du da?
Ja, klar.
Wunderbar. Gib uns doch mal die Blockzeit durch.
Ja, ich würde sagen, wir fangen unseren Gast, oder? Hast du dich vorbereitet? Hast du die Blockzeit?
Ich dachte, ich kriege schon noch ganz andere Fangfragen gestellt, aber jetzt, dass es schon gleich bei der Blockzeit hapert, damit habe ich nicht gerechnet.
Also gut, dann mache ich sie. Das ist die 696261. So. Ist dir das Konzept der Blockzeit dann bekannt? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja.
Perfekt.
Bitcoin is time.
Du hattest uns ja vorhin auch erzählt, dass du auch so ein, könnte man sagen, Fan oder vom Gigibash, das haben wir, war jetzt ganz neu.
Ja, tatsächlich, ich meine, im Wesentlichen zu sagen, ich bin ja ein totaler Bitcoin-Novize und deswegen auch einigermaßen nervös, dass ich jetzt in diesem ehrwürdigen Podcast auftreten darf, wo ich weiß, dass nicht nur alle Moderatoren, sondern vermutlich auch alle Zuhörer mehr wissen als ich. Aber dafür, dass ich ein Novize bin, hat mich das ist der Funke schon so stark übergesprungen, dass ich im letzten halben Jahr wirklich, würde ich sagen, wahnsinnig viel mehr reingezogen habe. Und tatsächlich waren zentrale Texte, die für mich augenöffnend waren oder die meine Faszination in besonderer Weise getriggert haben, solche vom Gigi. Mir war das aber allerdings ganz lange nicht klar, dass das ein Deutscher ist, weil ich das meistens bei Bitcoin Audible gehört habe und sowieso den Eindruck hatte, dass die große philosophisch-metaphysische Ausdeutung des Bitcoins und die großen Deutungen und Interpretationen irgendwie im englischsprachigen Raum verankert seien. Und dann war ich völlig überrascht, als ich erst vor kurzem realisierte, ach nein, das ist der Gigi, der mit euch hier euren Podcast gegründet hat. Und ja, da lief mir ein Schauer den Rücken herunter. ich weiß nicht, ob es euch so auch so geht, aber irgendwie, man traut ja, das ist vielleicht so eine Art deutscher Selbsthass, aber man traut ja dem eigenen Land immer so wenig zu und hat immer so das Gefühl, ja, die kulturelle Hegemonie liegt natürlich in den USA und da wird alles Neue ausgedacht und auch so auch mit so einer Sophistication durchgezogen. Und das also beim Thema Bitcoin tatsächlich der Gigi für die philosophischen Interpretationen dieses Konzepts eine der zentralen Stimmen weltweit ist. Ich finde, das macht mich jetzt so als, reden wir mal von Deutschland und Österreich als eine Einheit, tatsächlich stolz.
Also ich muss auch sagen, ich habe letztens einen Podcast von Saifedean Ammous, Autor von Bitcoin Standard, gehört und da war Michael Saylor zu Gast. Ja. Und selbst Michael Saylor spricht da, ich hatte das im Gigi direkt geschickt, ne, spricht da über Gigi und sagt, boah, den würde ich unbedingt gerne mal kennenlernen und so. Also es hat schon echt Ausmaße angenommen, die echt verrückt sind. Und bei Jordan Peterson war er jetzt auch schon, es ist absolut verrückt. Ja, das ist vor kurzem erst rauskommen, musst du unbedingt anhören.
Ach nein, das habe ich gehört, aber da war mir schon wieder nicht klar. Ach natürlich, ja, stimmt, ja, richtig.
Da war er mit Robert Breedlove dabei. Und so genau, zusammen, das war im Mai irgendwann, das war wurde das schon recorded.
Ein spannendes, tolles Gespräch, ja. Stimmt doch, und da dachte ich schon, aber irgendwie hat er einen Akzent.
Ja, siehst du. Ja, sehr gut. Bevor der Markus dich noch kurz zu dir im Generellen befragt, noch mal ganz kurz für die Zuhörer, wer es vielleicht übersehen oder nicht mitbekommen hat, der Ijoma hat im Juni diesen Jahres war es, ne? Ich sehe jetzt gerade sogar, an meinem Geburtstag ist der rausgekommen, der Artikel, das ist ja witzig, den Artikel Das schlaue Gold geschrieben. Und da geht es hauptsächlich um Bitcoin und eigentlich darum, wieso es Bitcoin gibt und was die Aufgabe von Bitcoin sein sollte und wieso so Leute wie wir dahinter stehen. Und den fanden so viele Bitcoiner so super, dass wir direkt danach irgendwie versucht haben, via Twitter dich zu erreichen. Ja, ich habe es dann irgendwie geschafft und dann haben wir diesen Podcast hier ausgemacht. Und ja, sehr, sehr cool. Es freut mich auf jeden Fall sehr. So, Markus, hau rein.
Ja, ich wollte ja auch das Gleiche sagen, dass du dich mit dem Artikel gleich mal in die Herzen der Bitcoiner geschrieben hast. Und da haben sich alle gefragt, wer ist denn der Typ? Wo kommt denn der auf einmal her? Noch nie was vorher gehört und vielleicht stellst du dich mal kurz vor, weil die meisten werden dich gar nicht kennen, außer jetzt über den Artikel.
Ja, ich bin eigentlich Literaturkritiker und Feuilletonredakteur bei der Zeit. Schon lange, ich bin Jahrgang 71, bin dieses Jahr 50 geworden. Ich bin also deutliche Generation älter als die meisten eurer Hörer und ihr selber, vermute ich mal. Und beschäftige mich in der Regel entweder mit Literatur oder mit gesellschaftspolitischen Diagnosen. Also die Zeit zu deuten, also das, was in unserer Gegenwart passiert, das fasziniert mich und das interessiert mich. Und tatsächlich war das vielleicht auch die Kurve oder der Einstieg für meinen Bitcoin-Artikel, von dem ich nämlich sagen würde, naja, für mich war eher die Überlegung, ich hatte, bin eigentlich erst seit einem halben Jahr, hat mich der Virus angesteckt und seither hatte ich mich da reingearbeitet und war so völlig fasziniert. Und dann habe ich natürlich das Bedürfnis, dass ich denke, ja, meinen Lesern der Zeit würde ich von dieser Welt, von der sie vermutlich noch nie gehört haben, gerne auch was mitteilen. Nun ist natürlich klar, dass ich als Feuilleton-Redakteur eigentlich überhaupt nicht der geborene Bitcoin-Berichterstatter bin. Das können entweder die Leute aus der Wirtschaft machen oder Leute,
aber ganz kurz, ja. Da muss ich einhaken. Ne? Die Leute, das hat uns ja am allermeisten überrascht, weil von der Zeit in der Wirtschaftsredaktion haben wir nur Mist gelesen. Ja. Also von Gold verbieten, Bitcoin verbieten. Also da war so viel.
Das sind aber auch Standardmeinungen. Da bin ich immer so überrascht, warum ihr Bitcoiner euch das so zu Herzen nehmt, weil ich mir dann immer sage, es muss euch doch klar sein, dass ihr eine komplette Minderheit seid. Und deswegen darf es euch doch gar nicht überraschen. Ihr kommt mit einer totalen Weltinnovation daher. Mit einer totalen crazy Weltinnovation. Ist doch völlig normal, dass die Standardreaktion der Welt erstmal sein wird, ablehnen, crazy, schlimm, böse, sonst was. Eben halt abwehren, wie man das Neue erstmal abwehrt, weil es die eigenen gewissen Verstandeskräfte oder die eigene Vorstellungskraft überschreitet. Und ich finde, da solltet ihr nicht so dünnhäutig sein, sondern das quasi so mit, wie sagt man, ja, naja, das ist halt ein bisschen das Schicksal von Pionieren und es ist auch viel wirkungsvoller, wenn man sich nicht dünnhäutig zeigt, sondern umgekehrt darüber steht, um dann seine Sache nochmal zu erklären und nochmal zu erklären. Und das ist natürlich eine Binsenweisheit. Das Thema Bitcoin ist so komplex und hat so viele Weiterungen und gehört seinerseits so vielen verschiedenen Wissensordnungen an, dass das Maß, in dem das erklärungsbedürftig ist, mit kaum einer anderen Sache zu vergleichen ist.
Ich würde auch sagen, wir sind ja auch gar nicht, also wir sind ja gar nicht mehr überrascht, wenn irgend sowas steht. Ja. Ne? Also verbieten und macht die Umwelt kaputt und so. Das ist ja so der Standard. Ne? Und dann kamst du mit deinem Artikel und ich habe so richtig gemerkt auf Twitter, dass den Leuten, die haben sich so gefreut, weil es halt so komplett anders war.
Ja, es aber ist halt weißt auch, glaube ich, auch das mit dem Verbieten, das ist doch eigentlich ein Ehrentitel. denn logischerweise wird nur etwas verboten, vor dem man Angst hat, dass es stärker sein könnte als man selber. Und wenn die Sorge besteht, dass die Staaten Bitcoin verbieten könnten, dann drückt es aus, dass sie sich durch diese Erfindung oder wie man es nennen will, durch dieses neue Konzept wirklich das System sich dadurch herausgefordert und bedroht fühlt und deswegen solche Verbotsgedanken hin und wieder erwägt.
Das ist schon so. Ich glaube tatsächlich, vor allem die Twitter-Reaktion, und ich nehme mich da mit Sicherheit auch gar nicht raus von manchen Bitcoinern, die sind manchmal, auf der einen Seite ist es sicher auch ein bisschen Enttäuschung, wobei, wie der Markus sagt, man ist das schon gewohnt. Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen mit Absicht ein bisschen an den Pranger stellen von den entsprechenden Personen, ne? Weil man sie sozusagen, nimmt man sie dadurch in die Pflicht, also wenn jetzt einer so einen Artikel schreibt und darunter sind irgendwie 500 Kommentare, die sagen, er weiß nicht, von was er spricht, oder dann nimmt ihn das ein bisschen in die Pflicht, dass er vielleicht doch ein bisschen mehr seine Hausaufgaben hätte machen können. Und es ist schon klar, dass es ein unglaublich komplexes Ding ist, ein unglaublich schwer zu verstehendes System, weil eben Wirtschaft, Philosophie, Gesellschaftliches, Mathematik, ja, das trifft irgendwie so ziemlich alle Themen, die es gibt und man muss irgendwie von allen ein bisschen eine Ahnung haben. Das ist schon absolut klar. Nur es ist natürlich auch aus unserer Sicht, die jetzt dafür kämpfen mit Podcasts, mit Büchern, mit Artikeln, was auch immer, dass Leute mehr Verständnis entwickeln, ist es natürlich alles andere als förderlich, wenn jemand durch ein Blatt jetzt wie die Zeit mit Leserschaft von weiß ich nicht wie viel einfach wirklich ungefiltert Unwissen verbreitet, oder? Und ich glaube, das triggert halt so ein paar Leute und dann wollen sie zumindest hier auf Twitter so einen kleinen Leberhaken.
Ja, man muss auch immer mal Luft ablassen dürfen.
Das ist ja Twitter. Ja.
Menschliche Psyche dazu, absolut. Ich würde gewissermaßen aber als zuversichtlich sagen, natürlich ist der Journalismus schon auch immer innovationsgetrieben oder er prämiert Neuheit. Und darin liegt die Hoffnung, dass man nicht den 10. Artikel schreiben kann, in dem es überhaupt nicht um die Funktionsfähigkeit oder um den funktionalen Nutzen von Bitcoin geht, sondern nur um seine Ökobilanz. Den kann man 9-mal schreiben, ja, und beim 10. Mal schlafen dann halt auch die eingeschworenen Abonnenten ein. Und dann kommt eben doch auch in den Medien, dann kommt halt doch immer die Pflicht zur Variation. Und daraus kann, also das ist ja nicht, das ist nicht in einbetoniert, will ich sagen, sondern ich glaube, da sind schon immer Variationsmöglichkeiten drin. Und ich bin aber auch vor allem deswegen so total zuversichtlich, und das ist, was mich in den letzten Monaten wirklich schwer beeindruckt hat. Bitcoin ist ja eine Sphäre, die Intelligenz, die außerordentliche Intelligenz anzuziehen scheint, wenn ich das als Außenstehender sagen darf. Ich bin unglaublich beeindruckt, aus welchen verschiedenen Bereichen dort kognitive Leistung eingebracht wird. Und das kann nicht verpuffen. Das wird zwar langsam, aber umso substanzieller sich gewissermaßen durchfressen in die Allgemeinheit. Und im Moment ist es halt noch nicht in dem Punkt angekommen. Ich meine, das wäre auch merkwürdig. Es ist eher was ihr eingeschworenen Bitcoin-Maximalisten als Zukunftsvision entwerft, das ist ja wirklich eine Utopie. Und wie könnt ihr denn der Meinung sein, dass eine solche Utopie in 11, 12 Jahren bereits mehrheitsfähig sein soll? Nee, das ist ein dickes Brett. Da braucht man langen Atem. Und ich meine, ihr habt ja auch diese Moral. Also das Hodeln meint ja nichts anderes als die Moral zu haben, sich von Kursen nicht beeindrucken zu lassen, sondern an die Sache zu glauben und ihr meinetwegen auch 2, 3, 4 Jahrzehnte zu geben.
Ja, ich...
On point, kann ich dazu sagen.
Ich merke auch, wie du da mitgehst. Also das begeistert mich. Ja. Ich habe es auch gemerkt, letztens im Podcast, du hast ja jetzt eine Folge gemacht für die Zeit jetzt habe ich den Namen vergessen.
Mit Lars Weißbrot.
Genau, ja, und ja. Kauft ja jetzt gerade ein paar Shitcoins auf Twitter immer wieder, das ist ganz witzig. Und, genau. Und die Folge war ja auch so, und ich hatte irgendwie das Gefühl, du wolltest noch 5 Stunden drüber reden.
Ja, aber damals, das ist schon länger her, der Podcast, wir haben diesen Zeit-Podcast, die sogenannte Gegenwart, und da hatten wir mal eine Folge dem Bitcoin gewidmet, und ich glaube, das war im März, würde ich sagen, da kann mich jetzt nicht genau erinnern, da stand ich gewissermaßen noch ganz am Anfang. Man steht vermutlich jahrelang immer noch ganz am Anfang, aber verglichen mit heute habe ich schon gewisse Wissenszuwächse zu verzeichnen, hoffe ich zumindest. Damals war aber die Faszination auch schon sehr groß. Und was ich sagen will, ist, ja, das finde ich, ihr stellt doch immer gerne bei euch die Frage, wie bist du zum Bitcoin gekommen? Und tatsächlich über, oder ich setze es nochmal anders an, wenn ich jetzt auf das letzte halbe Jahr zurückschaue, würde ich sagen, das ist mir in meinem Leben noch nie passiert, dass ich so sehr von jetzt auf nachher plötzlich eine völlig andere Wissensausstattung mir zugelegt habe. Und vor allem auch in dieser Zeitfülle, ich weiß gar nicht, woher ich mir die Zeit genommen habe, ich habe jeden Tag mich 3, 4 Stunden mit Bitcoin befasst. Das habe ich vorher, und ich bin ein leidenschaftlicher Leser, ich bin, wie gesagt, Literaturwissenschaftler, Philosoph, Lesen ist mein Beruf. Ich bin auch immer wissensinteressiert gewesen. Aber dass es mich so packt und mich so vereinseitigt gewissermaßen, für meine Freundin ist es immer so ein bisschen eine Zumutung, weil die als natürliche Ansprechpartner sich dann ständig was über Bitcoin erzählen lassen muss. Dass das passieren konnte, finde ich sehr faszinierend. Und ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich in dem Zeitraum nicht so ein bisschen Tagebuch geführt habe, um zu sagen, wann hast du eigentlich was aufgenommen? Wann ist eigentlich welcher Gedanke zu dir herangetragen worden? Wann hast du zum ersten Mal, das war für mich so ein Offenbarungsmoment, als ich vom Gigi gehört habe, ach so, die Energie ist genau das Bindestück zwischen der digitalen und der realen Welt, und sonst kann es keine andere Connection geben. Das fand ich unglaublich aufregend, weil der Proof of Work damit in eine ganz andere Dimension oder Bedeutung bekommen hatte. Und diese ganzen Schritte, wie man etwas dazulernt, das würde ich im Nachhinein jetzt gerne wieder rekonstruieren können, kann ich leider nicht mehr, außer die eine Sache. Und auf die bin ich auch sogar, wenn ich das etwas selbstverliebt sagen darf, ein wenig stolz. Der Ausgangspunkt war nämlich tatsächlich im Januar, Wir haben in unserem Podcast die sogenannte Gegenwart immer so ein Einleitungsspiel, wo wir bestimmte Gegenwartsphänomene herausgreifen. Und damals war gerade der Hype um die NFTs, die
Fungible Tokens.
Und irgendwie war ich davon so animiert. Ich fand es irgendwie interessant. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Aber einen Punkt habe ich verstanden. Und der war das, der mich für die NFTs interessierte, nämlich, dass mir plötzlich aufging, ach, da ist ja auf digitalem Wege etwas hergestellt worden, was man eigentlich sonst noch nie hat herstellen können, nämlich Knappheit. Also, dass man künstlich Knappheit erzeugen kann. Das fand ich so interessant. Und mit diesem Knappheitsgedanken, der fraß sich dann so durch und dann ging mir auf, ach so, aber das ist ja genau das Gleiche, was der Bitcoin leistet. Und in dem Moment, das war dann so im Januar der Startschuss. Und das kam tatsächlich von den NFTs, weil ich da zum ersten Mal über digital erzeugte Knappheit nachgedacht habe. Aber ich glaube, das war, wenn man so möchte, war das eigentlich mein Zugang.
Wahnsinn. Die letzten 2 Minuten, die du geschildert hast, ich hatte nur ein fettes Grinsen auf dem Gesicht. An so vielen Stellen erkennt man sich wieder, ja, wenn man irgendwie auf einmal abartig viel Zeit investiert in darüber lesen, obwohl man davor keine Ahnung davon hatte und so weiter und so fort.
Die Frau legt Leuten sich auf. Drüber
reden will. Genau, keiner blickt, um was es hier überhaupt geht, warum man auf einmal so aus dem Häuschen ist. Ich könnte mich totlachen, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, sehr cool. Du bist mitten im Kaninchenbau, das kann ich dir auf jeden Fall versichern. Ja,
ja, das ist so, man merkt halt, man sieht sich selber, ne? Wie man dann die ganze Zeit anderen Leuten davon erzählt, das wird auch nachlassen, kann ich dir versprechen.
Ja, irgendwann. Ach, ja, beruhigt, ja. Es wird definitiv. Das sollte jetzt nicht noch schlimmer werden, darum würde ich bitten, ja.
Ich glaube, bei mir hat es ganz stark geholfen, dass ich damals einen Podcast angefangen habe, dann kann man es einfach anderen Leuten erzählen und die ganze Familie und die Frau und so, alle sind froh und glücklich und
dass es ein anderes Ventil gibt, ja.
Genau, dass man, weil man will es ja rausposaunen, nicht. Was mir bei dir besonders gefallen hat, auch in deinem Artikel, was mich auch fasziniert hat, als ich damals Bitcoin entdeckt habe und als ich dann das Cypherpunk-Manifesto gesehen habe. Und du hast mir dann auch erzählt, ne, die Leute haben sich 1992, glaube ich, war es, oder 93, bin mir nicht mehr sicher, damals schon darüber Gedanken gemacht. Und Bitcoin kam jetzt nicht aus dem Nichts. Ne? Man hört ja immer, es kommt aus der Finanzkrise und so. Und wegen der Finanzkrise kam dann einer und hat es gemacht. Nein, nein, das ist viel, viel älter. Und darüber hast du ja auch in deinem Artikel geschrieben. Ja. Das hat mich auch so gefreut. Willst du vielleicht etwas darüber erzählen?
Naja, zum einen war ich natürlich, als ich mich damit beschäftigt habe, da hat mir dieses Einführungsbuch Ehre, wem Ehre gebührt. Wie heißt der?
Christoph Bergmann, genau. Ja.
Die Geschichte eines irgendwas Geldes.
Ja. Die Geschichte eines neuen Geldes oder so.
Auch ein gefallener Held.
Ach so, weil er kein Maximalist mehr ist?
Nee, weil er, glaube ich, ein bisschen auf Craig Wright reingefallen ist. Aber das andere
Geschichte. Das war für mich damals das war am Anfang sehr, sehr hilfreiches Einführungsbuch.
Ist auch ein gutes Buch.
Also fand ich auch, ja. Und der hatte diesen ganzen Entstehungskontext, aber es gibt natürlich verschiedene Entstehungskontexte aus der Cypherpunk-Bewegung gut geschrieben. Und dann wenn man sich das klar macht, ist man natürlich fasziniert, dass die im Jahre 92, da hatte ich noch nicht mal meinen ersten, da war ich Student, aber hatte noch nicht mal meine erste E-Mail-Adresse, dass die in dem Jahr bereits alle die Folgeprobleme, die mit der Digitalisierung einhergehen werden oder auf uns zukommen werden, vorausgesehen und bereits nach Lösungen gesucht haben. Das ist eine Form der Hellsichtigkeit, die vermutlich einfach durch Technologievertrautheit entsteht. Wenn man halt echt in der Technologie drin ist, dann muss es einem, so stelle ich mir vor, ich habe überhaupt gar keine Technologieaffinität. Ich bin auch selber überrascht, dass ich mich plötzlich mit einem Thema befasse, das so technologisch ist wie Bitcoin, hat es in meinem Leben noch nie gegeben. Ich habe mich sonst mit Nietzsche, mit Richard Wagner, dem Ästhetischen befasst, aber bestimmt nie mit dem Technologischen. Und auch das ist so toll, dass mich plötzlich etwas interessiert, was mich vorher nicht interessiert hat. Das finde ich auch so spannend. Weil wir sagen, wenn man also wirklich quasi Technologie atmet, scheint es dann möglich zu sein, dass einem völlig klar ist, was, welches Potenzial und damit aber auch welche Gefährdungen in ihr beschlossen liegen. Und dann aber schon so früh darauf zu dringen, zu sagen, wir brauchen für die Autonomie oder die Unabhängigkeit vor staatlicher Überwachung, brauchen wir dann eben auch ein digitales Geld, das dezentral ist. Das so klar gesehen zu haben, das ist eindrucksvoll. Aber ich würde trotzdem sagen, weil du es gerade angesprochen hast, der Herkunftskontext aus der Finanzkrise, den sollte man schon auch nicht unterschätzen. Und nicht nur, weil Satoshi Nakamoto ihn ja sogar in seinen ersten Blog, wenn ich es richtig sehe, gemeint hat, aber...
Nee, er hat halt ein Timestamp, war das ja so.
Sozusagen. Genau, genau. Worauf verwiesen wird, zweites Mal Bailout der Banken. Ja. Also er wollte diesen Kontext offensichtlich bewusst aufrufen, aber ich würde schon auch sagen, ich kann es schwer abschätzen, weil alle drei Gebiete, Kryptographie, Wissen und verteilte Computernetzwerke, Ökonomie, bin ich in keinem auch nur irgendwie ein Fachmann, aber ich würde schon vermuten, dass die eigentliche Innovationsleistung von Satoshi Nakamoto vermutlich eher im Bereich der Spieltheorie und damit der Geldtheorie liegt. Also mir scheint auch, wenn man sein White Paper liest, seine geldtheoretischen Einsichten sehr, sehr profund und wesentlich zu sein für die Gesamtkonzeption von Bitcoin.
Absolut. Es wäre wahrscheinlich auch ein unfassbarer Zufall, wenn man so zufällig ein so perfektes Geld, auch nach der österreichischen Schule perfektes Geld geschaffen hätte. Das ist schon so. Ja. Das
kann aber jetzt stellt euch mal vor, in der ganzen Cypherpunk-Welt wäre es jetzt überhaupt nicht ausgeschlossen, dass man da eine vielleicht eher marxistisch inspirierte Gesellschaftsvorstellung hat und entsprechend Geld eher in irgendeinem marxistischen Kontext versucht zu entwerfen. Das hätte ja auch irgendwie passieren können. Was wäre dann da draus geworden? Aber es ist was ganz anderes draus geworden. Das gibt mir auch immer zu denken. Und das war übrigens der Anlass für meinen Artikel oder das, was wo ich dachte, naja, ich kann jetzt natürlich nicht als kompetenter Bitcoin-Experte auftreten, aber was ich kann, ist zu versuchen, gesellschaftliche Phänomene und Veränderungen zu beschreiben. Und da sprang mir halt das ins Auge, dass plötzlich bei euch, ich sage jetzt immer euch, weil ich wirklich mit 50 Jahren einer anderen Generation angehöre, dass bei euch, die ich sonst immer mit Fridays for Future und am liebsten alles, alle Privatinitiativen in die Hände des Staates legen. Oh. Ja. Das ist sehr peinlich.
Da haben wir ein Zitat von dir vorbereitet, was ich übrigens herausragend finde. Das Nummer 2, Markus, die würde ich gleich mal kurz vorlesen. Finde ich Weltklasse, sehe ich sehr, sehr selten in einer Zeitung stehen. Finde ich unglaublich. Und zwar ist das, viele entdeckten den Bitcoin, weil für sie plötzlich klar wurde, dass es Unsinn war zu glauben, man könne durch mehr staatliche Regulierung die Wall Street entmachten, wenn in Wahrheit der Staat, die Zentralbanken und die Wall Street unter einer Decke stecken. Und das ist natürlich krass, ja. Das zeigt für mich aus meiner Sicht, dass du wirklich, auch wenn du sagst, jetzt du hast irgendwie fundamental kein ökonomisches Verständnis, aber ein ökonomisches, geopolitisches Verständnis kannst du dir selbst tatsächlich nicht absprechen.
Ja, jedenfalls war das meine Überraschung zu sehen, es gibt jetzt in der jungen Generation plötzlich ein offenes Ohr für Stichworte wie Eigenverantwortung. Und das hätte ich in meinem Klischeebild gar nicht so gesehen. Ich weiß natürlich, das muss man sich auch immer sagen, in der Bubble, in der wir uns jetzt bewegen, die ist natürlich total minoritär. Aber gleichwohl, alle großen Dinge fangen ja immer klein an. Und viel interessanter ist es ja zu sehen, den Moment ins Auge zu fassen, wo sich irgendwie gerade was verschiebt. Mhm. Und die staatsdirigistischen Versprechungen scheinen bei den ersten Leuten auf Ermüdung zu stoßen. Und das habe ich, weil ich immer schon ein Freund
Ich habe da so ein tolles Beispiel. Ja, genau, das wollte ich dir auch noch fragen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass du ja auch recht liberal warst.
Ja, das war ich immer schon.
Also das heißt also, ich habe mir ein paar Interviews mit dir angehört und schon vor Bitcoin warst du recht liberal. Also das hat mich dann nicht direkt gewundert, dass du da offen warst. Aber wir hatten jetzt unsere Bitcoin-Zitadelle kürzlich.
Ja, und da war mich so geärgert. Ich wäre sehr wahnsinnig gerne gekommen. Aber
ja, wir hätten dir ein Ticket auf jeden Fall gegeben. Und da war dann ein 17-Jähriger, der hat sich von seiner Mutter dann krank schreiben lassen. Oder er hat gesagt, nicht krank schreiben lassen. Sie hat angerufen und gesagt, er ist krank. Und dann ist er eben mit dem Zug zur Bitkanzlerin gekommen. Ganz junger. Und man würde diese Leute, wir würden die ja auch eher zu Friday for Futures einsetzen. Mhm. Aber es sind dann doch junge Leute, die dann sagen, nee, das kann alles so nicht richtig sein. Mhm. Das hat uns ja auch riesig gefreut.
Es sei aber gesagt, es ist, finde ich, unter den jüngeren Leuten, es ist auch extrem schwierig, weil es ist nun mal so, dass dieser kollektive Gedanke, wenn man ihn nicht genau durchdringt, absolut richtig und korrekt klingt. Und es braucht, glaube ich, einiges an entweder Disagreeableness oder an Eiern, sage ich jetzt einfach mal, sich dem entgegenzustellen und in einer, weiß ich nicht, 10. Klasse, 12. Klasse zu sagen, ja. Jungs, so ein Quatsch, ja, weil das ist dein soziales Aus gegebenenfalls, ja. Das ist schon krass. Also da irgendwie Hut ab an all die jungen Leute, die es verstehen und die Fahne hochhalten für die individuelle Freiheit, ja.
Ja.
Aber ich glaube auch, also wenn ich auf meine Zeit schaue, wenn ich so jung war, als ich so jung war, ist auch ein bisschen her, da war ich halt, ja, zugegebenermaßen eher Sozialist, ne?
Also ja,
das weiß ich noch. Ne? Mhm. Und es braucht, glaube ich, auch Lebenserfahrung, um liberal zu werden. Oder wie ist das?
Naja, ich glaube, es ist aber auch so, also ich glaube, die faktische extreme Ungleichverteilung von Vermögen in dieser Welt ist für alle, die nicht irgendwie blind durch die Welt laufen, ob rechts oder links, muss die eine Herausforderung sein. Das kann man, auch ich als Liberaler kann jetzt nicht einfach so tun und sagen, ja, das ist halt, so ist es halt, das ist halt die Folge eines freiheitlichen Konzepts, sondern dann ist mir schon auch klar, dass je krasser die Ungleichverteilung wird, ist es dann irgendwann auch eine Gefährdung der gesellschaftlichen Stabilität und das kann keiner wollen.
Das aber du bist 71 geboren, ne?
Ja.
Wir haben jetzt gerade eine Folge drüber gemacht und für uns ist ja sozusagen dieses Jahr
Goldstandard, extrem wichtig. Ende des Goldstandards, ja.
Und dass da das Ungleichgewicht ja auseinandergegangen ist, ne?
Ja, okay, jetzt sprichst du aber so ein großes Thema an, da würde ich aus meiner Sicht erstmal sagen, seit ich mich mit dem Bitcoin befasse, denke ich jetzt auch viel öfter über mein Geburtsjahr nach und sage mir, aha,
zu Recht,
also, genau. Du bist also mit den Fiat-Währungen in die Welt gekommen. Was hat dir das mit auf den Weg gegeben? Nun ist es, also es muss, kann, habe ich, kann ich mich nicht beschweren über mein Leben und habe von diesem System irgendwie immer profitiert. Es hat mir keine Steine in den Weg gelegt. Aber ich will jetzt mal, da können wir gerne oder sollen können wir gerne noch tiefer einsteigen, aber ich will jetzt nur ein Unbehagen formulieren, das ich habe in den letzten Monaten. Ich war und bin ja auch geblieben ein Liberaler. Und was ist denn die innerste und wichtigste Überzeugung eines Liberalen? Dass es keine letzten Antworten gibt, ja, keine absoluten Wahrheiten. Als Liberaler bin ich irgendwie, deswegen ja auch für den Wettbewerb. Warum bin ich für den Wettbewerb? Weil ich Pluralismus gut finde, weil ich glaube, nur wo viele verschiedene Antwortversuche an den Start gehen, haben wir die Chance, zu den besten Lösungen zu kommen. Jetzt gibt es eine neue, wie soll man es nennen, eine neue Idee, den Bitcoin. Und es ist völlig faszinierend zu sehen, auf wie viele Fragen dieser Welt er eine Antwort bereithält. Aber ich habe dabei dann manchmal ein ungutes Gefühl, nämlich dieses Gefühl, bin ich jetzt plötzlich einer, der quasi eine letzte Wahrheit gefunden hat? Das glaube ich nicht. Das hat es noch nie gegeben in der Welt und wird es auch nie geben. Es wird keine letzte Wahrheit geben, die uns den Weg ins Paradies, in den Endzustand, was alle eschatologischen Philosophien, ob der Marxismus oder die Religion, versprechen als das gelobte Land. Auch der Bitcoin, wenn die Hyper-Bitcoinization irgendwann gekommen sein wird, wird sie nicht das Paradies sein, denn wir spielen immer noch unter den Regeln dieses irdischen Jammertals, wie frühere Protestanten gesagt hätten. Und daran wird auch der Bitcoin nichts ändern. Was ich hingegen schon immer mehr glaube, dass die Idee von Sound Money, wie er immer sagt, tatsächlich möglicherweise eine Lösung ist für viele Probleme, die wir vorher deswegen auch als Probleme falsch identifiziert haben. Und natürlich hat mich die letzten Jahre das immer total umgetrieben. Also die Erweiterung der Geldmenge der EZB, das habe ich nie verstanden. Ich habe auch versucht, alle meine Kollegen und meine Freunde, die tendenziell viel linker sind als ich, immer damit zu konfrontieren und sagen, ich verstehe nicht, warum ihr, die ihr euch links begreift, die EZB-Politik so verteidigt. Die EZB-Politik ist doch vollständig offensichtlich, führt dazu, dass Leute mit Vermögen, wie ich, habe nichts geerbt, aber ich habe früh angefangen zu arbeiten und habe das Glück gehabt, zu einem Zeitpunkt, als in Berlin Immobilien noch sehr günstig waren, meine erste Wohnung gekauft zu haben. Damit wird man nicht reich, aber damit hat man halt einen Vermögensgrundlage oder einen Grundstock und an dem ich genau beobachten kann, was passiert. Und wenn du einmal in diesem System drin bist, dann profitierst du von dieser EZB-Politik. Und warum seht ihr Linken das nicht? Ihr, die ja doch sonst immer darauf achtet, dass es keine Umverteilungseffekte nach oben gibt. Und es ist doch so offensichtlich, dass diese EZB-Politik dazu führt. Warum muss also ich als Liberaler euch davor warnen? Diese Frage hat mich wirklich die letzten 2-3 Jahre immer wieder umgetrieben. Und darauf gibt es, finde ich, jetzt tatsächlich von Bitcoin und seiner Geldtheorie spannende und interessante Antworten. Also dieses ganze Thema, was der, wie heißt der, Jeff Booth, ist, glaube ich, auch bei euch verlegt.
Ja, ist jetzt rausgekommen.
Mit diesem Gedanken über Deflation. Das habe ich auch alles noch nicht verstanden, aber ich finde es unglaublich anregend. Also, dass wir möglicherweise in so einer Verschränkung leben. Wir haben natürlich offensichtlich eine deflationäre Technologie und andererseits aber doch ein inflationäres Geldsystem. Auch da würde ich euch fragen, macht ihr es euch nicht manchmal nämlich zu leicht mit der Behauptung, wie selbstevident die Inflation ist? Klar, deswegen kommt man dann in Bitcoin-Kreisen immer gerne auf Venezuela oder auf die Türkei zu sprechen, denn da gibt es natürlich in der Tat eine Inflation, die die Wirtschaftsinteraktion verunmöglicht. Während das für Europa oder die USA, da bin ich mir halt nicht so sicher, aber lasse mich da gerne auch immer noch genauer belehren. Ich will nur sagen, wir müssen doch, wenn wir an so einer großen Sache dran sind wie im Bitcoin, müssen wir doch versuchen, es uns immerzu so schwer wie möglich zu machen. Wir dürfen nie zu leicht sagen, ja, wir haben die Antwort schon gefunden. Sondern wir müssen immer
das noch mal... Das ist so und das wirst du wahrscheinlich noch nicht jetzt zu großen Teilen mitbekommen haben. Vielleicht ist das englische Buch, habe ich selber noch nicht gelesen, The Block Size War, da interessant, als ja Bitcoin wirklich vor dieser Spaltung stand. Ja. Und ich muss sagen, ich bin ja jetzt auch noch nicht irgendwie seit 10 Jahren bei Bitcoin, aber seit ich mich mit Bitcoin beschäftige, das ist so, was Diskussionen und Argumentation angeht, eigentlich die Basis an Menschen, die ich immer gesucht hatte, weil sie am meisten eigentlich mit sich selbst kämpft.
Ah ja.
Wirklich, also es gibt so viele verschiedene nuancierte Ansichten von verschiedenen Bitcoinern und eigentlich wird alles immer zu Ende und zu Tode diskutiert. Ja. Und also zum Beispiel Proof of Work gegen Proof of Stake. Ja, das haben diese Leute keine Ahnung, wie lange die
Zeit vor
Bitcoin überhaupt diskutiert und wirklich exzessiv. Und ich bin auch der Meinung, da hatten wir es schon oft davon, weil da dann viele sagen, oh, die Bitcoin-Maxis, Bitcoin über alles und die übersehen andere Innovationen etc. pp. Mhm. Ich glaube im Gegenteil, der Tag, an dem eine noch krassere Innovation kommen würde, wo man wirklich sagen kann, nach intensivem Durchdenken, wow, shit, bevor Bitcoin überhaupt etabliert ist, macht das schon wieder Bitcoin obsolet. Ja? Die würde entweder in Bitcoin integriert werden oder alle Bitcoiner würden sofort dahin wechseln, weil denen geht es ja nicht darum, dass das ihr Coin ist und oh cool, der Coin geht hoch und das ist ja super, sondern es geht ja schon darum, diese wirklich weitreichenden Weltprobleme, würde ich fast sagen, zu lösen. Ja. Und da ist das, finde ich schon, Echo Chambers sind nie gut, da stimme ich ja zu, aber da ist das wirklich, muss ich sagen, die Community, die am reflektiertesten mit solchen Sachen umgeht, ja, in fast jeder Hinsicht. Und ganz kurz noch zu dem Punkt, den du genannt hattest bezüglich Inflation, Venezuela etc. Ja. Natürlich führt man gegenüber Leuten, die vielleicht gar nicht so tief drin sind, dann sowas wie Venezuela an, weil man da einfach mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen, schau doch, wie es enden kann. Ich meine, die hatten das ja auch nicht geplant. Ne? Ja. Aber letzten Endes, so nach der österreichischen Schule, muss man aber auch sagen, jeder Euro, und wenn es nur ein Euro ist, auf die bestehende Geldmenge, mit der hinzukommt, ist Verwässerung vom Sparguthaben anderer Menschen. Oder also jeder Euro, den ich als EZB in Umlauf bringen darf und kann, ohne dass es mich irgendwie Energie oder Aufwand gekostet hat, ja, so wie jetzt wir drei hier müssen arbeiten für einen zusätzlichen Euro. Jeder Euro, und wenn es nur ein Euro ist, den die EZB mit in Umlauf bringt, ist Betrug eigentlich, wenn ich es mal so signifikant und krass sagen muss. Natürlich bemerkt man den fast nicht, wenn es nur ein Euro ist, der etlichen Trilliarden gegenübersteht. Betrug ist es aber trotzdem. So rein.
Ich würde jetzt immer vor diesen moralisch hochgerüsteten Verdammungsbegriffen warnen. Ich weiß, es ist jetzt in der Bitcoin-Community sehr verbreitet, weil man vielleicht, weil man da auch die, wie sagt man, die Leinen zum System schon so durchgekappt hat, dass dann auch keine Rücksicht mehr genommen werden muss. Da bin ich noch anders. Also ich möchte schon noch, ich bin kein Anarchist, ich glaube an die Notwendigkeit von Staatlichkeit. Ich halte auch unser Staatswesen für nicht so unfunktional, wie das manchmal, finde ich, mir zu schnell oder leichtfertig vorausgesetzt wird. Also will ich auch die Banden nicht komplett kappen. Ich möchte also nicht in einer Situation sein, wo ich das System vollständig dämonisiere. Und das tut man ja immer, wenn man mit so moralischen Begriffen wie Betrug arbeitet. Ich würde eher sagen, aber belehrt mich gerne eines Besseren, dass Inflation einfach eine sehr komplexe Sache ist. Und sie lässt sich auch nicht so leicht definieren und deswegen auch nicht
so leicht. Ja. Da würde ich insofern widersprechen, als dass ich glaube, wenn man der gängigen Theorie, wie sie heute, die Wirtschaftstheorie, wie sie heute unterrichtet wird, glaubt, dann ist Inflation eine sehr komplexe Sache. Mhm. Irgendwann kommt man aber, meiner Meinung nach, wenn man sich mit der österreichischen Schule beschäftigt, an den Punkt, wo es wieder eine sehr einfache Sache wird. Mhm. Und deswegen habe ich das gerade so drastisch formuliert, oder? Wenn entweder als Staat kann ich mit meinen Steuern haushalten und die Dienstleistung, die ich anbiete, zu einem Preis X anbieten, oder ich kann es nicht, oder? Wenn ich mir aushelfe, weil ich in den Krieg ziehen will, weil ich nicht hingekommen bin mit den Steuereinnahmen etc. Und ich helfe nicht aus, indem ich sage, aufgepasst, liebe Bürger, wir sind nicht hingekommen, ja, wir brauchen nochmal Steuern nachgezahlt, sonst fahren am Morgen keine Züge mehr, müsste ich das so deklarieren. Ich habe mir aber durch Geldmengenausweitung, ich sage jetzt extra nicht Inflation, weil die heutige Definition ist eine andere, wenn ich aber durch Geldmengenausweitung mir dieses Hintertürchen einfach offen lassen kann, und das auch noch so, dass es kaum gelehrt wird und ich würde jetzt behaupten, 90 von 100 Deutschen gar nicht wissen, was es bedeutet, wenn die EZB die Geldmenge ausweitet, dann ist das, gut, Betrug war vielleicht krass, aber also wenn ich versuche, auf moralische Grundprinzipien runterzubrechen, kann ich es fast nicht anders nennen, ja? Weil es ist ja nicht so, dass die EZB sagt, Achtung, Achtung, wir können mit dem Geld nicht haushalten, deswegen machen wir jetzt mehr Geld, sondern sie sagen, ey, ja, hier fehlt's und da fehlt's. Liquiditätsengpässe und Probleme. Naja, das ist natürlich aber schon.
Ich hab hier noch einen Satz, der mir sehr gut gefallen hat. Wir hatten den Dr. Ingo Sauer von der Uni Frankfurt zu Gast und der hat gesagt, Inflation ist die asozialste Steuer von allen. Und ich glaube, das trifft sehr gut, weil wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, dann versteht man die Hintergründe nicht. Ja? Und man versteht nicht, was es bedeutet, wenn die EZB dann die Zinsen senkt und Liquiditätsanpassungen macht. Oder die verschleiert ja auch diese ganzen technokratischen Worte, die sie da benutzt, verschleiert es für den Bürger. Und es war ja früher mal so, dass Inflation war ja einfach die Geldmengenausweitung. Und dann wird es ja, glaube ich, mit Irwin Fischer 1930 oder so, wurde daraus dann die Preisinflation. Und die Preisinflation ist etwas, das man fast nicht messen kann. Es gibt keinen Otto-Normalverbraucher. Ne? Es gibt jemanden, der muss sich gerade eine Immobilie kaufen. Ein anderer, der muss es nicht. Jetzt, so wie du, der hat jetzt die Immobilie schon in Berlin. Ja. Und für den sind die Preise ganz andere, weil du hast ganz andere Waren. Und es gibt nicht diesen einen Bürger, der einen Warenkorb hat. Ja? Also von daher Inflation wurde so komplex gemacht, damit man es nicht versteht. Und dann kommen noch ganz, ganz viele andere Sachen dazu, wenn du jetzt gerade das Buch angesprochen hast. Normalerweise gibt es ja eine Deflation in unserer Gesellschaft durch technischen Wandel und Innovation. Und normalerweise hätten wir eine Deflation. Du musst also alleine schon Geld drucken, damit die Preise nicht fallen. Ja, das heißt also für 0% Inflation oder Preisinflation, wie sie es nennen, müsstest du Geld drucken. Ja. Und das macht das alles, finde ich, auch wahnsinnig komplex.
Da ist auch, und schwierig. Ich werde auch ganz kurz angemerkt, Markus, genau zu diesem Punkt. von Natur aus, wenn die Geldmenge ein Asset wäre wie Gold, das nahezu gleich bleibt, hatte Markus recht, genau, dann müssten die Preise eigentlich fallen. Davon profitieren würden eigentlich alle, die gut mit ihrem Geld haushalten und alle Sparer, und davon nicht profitieren, sondern niemals wieder hinterherkommen, würden Schuldner. Mhm. Was sind Staaten eigentlich immer? Schuldner, oder? Mhm. Deswegen ist es einfach nur smart auch jetzt, allein schon durch diese Änderung des Inflationsbegriffs, ja, sich dieses Türchen aufzulassen und zu sagen, Warenkorb, ja, da können wir mal gucken. Ja. Wenn wir jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr Käse reinmachen und ein bisschen weniger Bahn fahren, dann bleiben wir wieder auf den 2%, also passt. Ne? Und so kann man das natürlich immer machen, wie du sagst, Wohnungen, also Immobilieneigentum schon gar nicht drin oder gar nicht enthalten, muss man sich auch fragen. Ist so aber ziemlich der Traum eines jeden, das mal zu haben, oder wie kann das nicht im
Warenkorb? Ja, aber es ist doch auch schwierig, so einen Vermögenswert in den Warenkorb mit einzubeziehen. Dann könnte man auch eine Aktie reinlegen und sagen, oh, wir haben Inflation, weil die BioNTech-Aktie durch die Decke gegangen ist.
Bingo, genau, das ist aber das Problem. Du eine Diskussionsgrundlage, die ist unendlich. Wenn du einfach nur sagen würdest, Jungs, Geldmenge, wie jetzt bei Gold, wer Gold hinzufügt, der hat gearbeitet, der hat es aus dem Boden geholt, wunderbar. Ja, wer Fiat-Geld hinzufügt, der geht in den Knast, ja, wenn er irgendwie eine Privatperson ist. Wenn er aber ein Staat ist, dann kann er das halt machen, weil er darf sich ja Kredite geben, anderen Kredite geben und so weiter. Ist schon sehr, sehr schwierig.
Ich glaube aber, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade gebracht hast. Und zwar, du hast gesagt, wie kann man Immobilien in diesen Warenkorb packen oder Aktien? Es ist einfach so, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich lasse es jemanden machen, der Fepp hat vorher angedeutet, dass die Leute vielleicht so ein bisschen am Warenkorb schrauben, um die Preise niedrig zu halten. Ne? So, das würde ja zum Beispiel jetzt implizieren, dass sie es absichtlich etwas niedriger halten. Kann ja sein.
Ja.
Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass diese Leute alles perfekt machen wollen und die besten Menschen der Welt sind, dann werden sie das nicht hinbekommen, weil so eine Inflationsmessung in meinen Augen ist nicht möglich. Aus verschiedensten Gründen, weil es eben diesen Otto-Normalverbraucher nicht gibt. Diese Preisinflation würde ich mir nicht zutrauen, die zu messen oder überhaupt, dass das möglich wäre, dass die wirklich also so ein Geschehen abbildet, selbst wenn wir das wollen würden. Und ich unterstelle der EZB gar nicht, dass es absichtlich manipuliert, sondern ich glaube, dass sie das ehrlich macht, aber selbst dann ist es nicht möglich, in meinen Augen.
Das würde ich aber auf mein erwachsenes Leben zurückschauend, die letzten 30 Jahre, hatte ich nie das Gefühl, und zumindest die offiziellen Zahlen, EZB-Zahlen haben mich darin bestätigt, hatte ich nie das Gefühl, dass mir die Preise davonlaufen. Selbst die gefühlte Preisteuerung nach der Ersetzung der D-Mark durch den Euro,
ja, aber da vergisst du einen, also das ist auch so ein Problem, oder? Es gibt natürlich tausende, zigtausende Parameter, oder? Und man vergisst da ganz leicht in ganz vielen Bereichen auch bei der Lebensmittelherstellung den technologischen Fortschritt, oder?
Ja, der vielleicht eigentlich dafür gesorgt hätte. Das müsste eigentlich alles viel günstiger geworden.
Genau, der eigentlich dafür gesorgt hätte vielleicht, dass du für deine, ganz doof gesagt, jetzt deine Tiefkühlpizza vielleicht noch 70 Cent zahlst, du zahlst aber immer noch 3,60 Euro, oder? Und das sind diese Sachen, das macht es auch so geschickt, deswegen finde ich auch das Mandat der EZB, der Preisstabilität, so lustig eigentlich, weil wenn du es eigentlich durchdenkst, müssten Preise dauerhaft fallen, oder? Und jetzt kommt da jemand hin, der sagt, hey, wir sorgen dafür, dass die Preise stabil sind, so als würden sie die ganze Zeit steigen. Das kann mal passieren, in kurzfristigen Szenarien, ja, kann das sicher mal sein, aber das langfristig Preise von etwas steigen, während die Welt sich weiterentwickelt, technologisch weiterentwickelt, ist eigentlich unmöglich, ja. Und das ist auch der Punkt, den Jeff Booth so ein bisschen
macht. Ja, aber genau, auf den wollte ich gerade zurückkommen. Ihr habt den genau auf dem Bildschirm, aber der schreibt, glaube ich, irgendwie, ich bin auch, am Ende bin ich auch immer ein bisschen so der Versöhnler und ich möchte jetzt auch nicht selber in so eine Radikalisierungsschleife kommen. Und ich fand aber eine Überlegung deswegen von ihm so ganz interessant. Er sagte, dieses alte Inflationsregime war vielleicht genau das Richtige für eine Zeit gewissermaßen der industriellen Produktion, die durch die Verschränkung von Kapital und Arbeit gekennzeichnet war. Und diese Phase, diese Epoche ist natürlich vorbei. Und dann kann es auch sein, dass ein nicht in sich intrinsisch böses Inflationsregime, sondern ein jetzt obsolet gewordenes Inflationsregime sollte deswegen jetzt durch ein möglicherweise ein Deflationsparadigma, sagen wir es mal so, abgelöst werden. Den Gedanken fand ich sehr interessant.
Ich nehme an, dass er da aus einem ähnlichen, aus einer ähnlichen Ecke kommt wie du, dass er das versöhnlich ausdrücken wollte. Ich und Markus würden da sicher nicht zustimmen, aber ich kann die Ansicht auch irgendwo verstehen. Oder er meint halt, dass man sich dadurch, dass man natürlich Geld drucken konnte, in Anführungsstrichen, dass man da halt überall Anschub geben konnte. Ich bin immer noch der Überzeugung, auf dem freien Markt wäre da mehr Innovation und mehr Anschub rausgekommen. Aber das kann man natürlich diskutieren. Ja, wir können es nicht wissenschaftlich beweisen.
Okay, passt mal auf. Dann ganz, ganz offenherzig gesprochen, weil sonst lohnt es sich ja auch nicht zu diskutieren und zu streiten. Was habe ich eigentlich als, ihr habt das vorhin erzählt, wie schwierig ist es denn für einen 16-Jährigen in der Schule, eine nicht kollektivistische Antwort zu geben? Mhm. Ich war auch quasi, habe darunter auch nicht gelitten, sondern meine besten Freunde, immer unter Linken. Mhm. Und die Linken waren in den 90er-Jahren natürlich immer die großen Globalisierungskritiker. Was habe ich denn da gemacht? Noch bis vor ganz vor kurzem. Ich habe die Globalisierung verteidigt als ein extrem erfolgreiches Programm, das Milliarden von Chinesen aus der bittersten Armut in einen zumindest Anfangsstadium von stabilem Wohlstand gebracht hat. Mhm. Wer in Indien eine enorme Innovations- und Aufstiegsgeschichte angeschoben hat und so weiter. Ich habe also versucht, die linke Globalisierungskritik zu widerlegen, indem ich auf reale Wohlstandsgewinne dieses Systems verwiesen habe. Ob es stimmt oder nicht, wenn ich jetzt mir eure Redeweise zu eigen mache, und teilweise bin ich sehr dabei, weil ich das teilweise wahnsinnig einleuchtend finde, dann stimmt aber das, was ich früher gesagt habe, ja nicht mehr.
Nee, warum? Nein.
Wieso?
Naja, mit Inflation greifst du ja immer nur, also eine bestimmte Gruppe greift etwas von diesem Produktionsgewinn ab oder, besser gesagt, du verteilst um. Also wenn wir jetzt, du willst einen Vergleich haben. Nehmen wir an, es gibt ein zweites Ich von dir und der hätte keine Wohnung in Berlin gekauft, sondern hätte zur Miete gewohnt.
Ja.
So, und durch die Politik der EZB wäre dieser Mangold eben ärmer. Und warum eigentlich? Ne? Diese Lebensentscheidung, sozusagen die EZB bevorteilt den einen und...
Dann sage ich es nochmal anders. Ja. So wie ihr, wir bleiben jetzt mal bei dem Wort, das Inflationsregime der offiziellen Zentralbankenpolitik der letzten Jahrzehnte beschreibt, ist es ein korruptes System, das Wohlstandschancen verspielt und oder den Wohlstand umverteilt von unten nach oben. Dann kann ich ja nicht gleichzeitig sagen... Nein, dieses System war aber auch ein tolles System, weil als Globalisierung hat es Milliarden Menschen
Globalisierung
herausgeholt. Da vergisst du aber eine Sache, ne? Durch Internet, durch E-Commerce etc. Globalisierung ist ja nicht was ein Staat an- oder abschalten kann. Ne? Es wäre so oder so passiert. Jetzt kannst du versuchen, als Staat das möglichst freiheitlich zu gestalten und davon profitieren, dass wir aber Millionen an Produkten sehr günstig in China kaufen können, dadurch zwangsweise dort sich natürlich gewisser Wohlstand bildet, oder? Das ist, finde ich, ein komplett getrennt zu betrachtendes Phänomen. Ich würde sogar behaupten, wenn nicht alle Staaten diese Inflation betrieben hätten, dann wären alle Länder in dieser Zeit, wären alle Boote wesentlich weiter hochgekommen, als sie es heute sind.
Ich glaube, wir müssen uns mal mit der Schweiz vergleichen, oder? Ich meine, wir könnten uns ja mit der Schweiz vergleichen. Und die Schweiz hat ja ein es ist ja beim Liberalismus gleich, es gibt ja kein liberal und total kommunistisch oder so. Es gibt ja immer, es ist ja sozusagen ein Regler, nuanciert. Und Deutschland ist ja jetzt nicht so liberal wie die Schweiz. Und die Schweizer sind halt wohlhabende Freier in unseren Augen. Und das ist ja kein An und Aus. Ne? Also, und ich glaube, diese Globalisierung, die du da ansprichst, ist ja vor allem eine Globalisierung des freien Marktes und der Arbeitsteilung. Mhm. Ja, dass die Deutschen und die Chinesen, die Amerikaner jetzt zusammen handeln, dass daraus was Tolles entsteht, weil jeder die Produkte, die er am besten herstellen kann, eben auf den Markt bringt und dadurch alle reicher werden. Das ist ja sozusagen die Grundannahme eines liberalen Menschen, oder? Oder ich glaube,
das ist eine Schule. Die ja, und zu Anfang wurde das ja auch immer sehr skeptisch gesehen von Staaten, die ja versucht haben, sowas immer ganz lange zu unterbinden, durch Zölle, durch was auch immer, bis man gesehen hat, dadurch, dass wir so günstig einkaufen, profitieren wir so krass davon, dass wir es doch irgendwie zulassen müssen.
Ja, ich glaube, das hat, das eine hat jetzt mit dem anderen jetzt nicht unbedingt so viel zu tun. Wir glauben halt, dass mit einem guten Geldsystem wären so viele Dinge noch besser. Ja, definitiv. Ja. Aber klar, natürlich, noch schlimmer können sie ja trotzdem sein. Wir könnten ja im Kommunismus leben, alles wird staatlich verordnet, wir haben kein freies Geld und keinen freien Markt. Und dann ist natürlich, dann sind wir in der DDR oder in der UdSSR. Wir sind vielleicht jetzt irgendwie auf dem freien Markt mit einem Geld, das inflationiert. Ja, also wir sind nicht in der perfekten Welt, wie du es uns immer vorwirfst, ne? die Utopie, die wir uns vorstellen. Und dann gibt es ja sozusagen den totalitären Staat, der alles von oben zentralistisch vorgibt. Ja. Und irgendwo dazwischen sind dann wir. Ja. Und wir wollen vielleicht etwas auf die bessere Seite, oder? Macht es Sinn, was Sie da sagen? Ich weiß gar nicht.
Aber ich würde sagen, ja, das mag schon Sinn machen, aber man kann auch eine Stufe, einen Schritt zurücktreten und einfach mal sagen, selbst wenn Bitcoin nicht everything fixes und nicht für all diese Probleme eine Lösung ist, so ist es doch in sich schon einfach mal anbetungswürdig, eine solche Innovation zu haben, die plötzlich ein Gut, ein Geldmedium aus der Zentralität herausholt. Das kann ja auch unter pluralistischen, ich gebrauche das Wort Pluralismus jetzt immer gerne als Gegensatz zum Bitcoin-Maximalismus. Der Maximalismus scheint mir immer so ein bisschen ein Monismus zu sein. Also Monismus nennt man in der Philosophie die Vorstellung, dass man alle Phänomene der Welt genau aus einem Punkt erklären kann. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist der Bitcoin-Maximalismus oft in der Gefahr, ein Monismus zu sein. Und ich als Pluralist habe damit dann immer ein ungutes, so leichte Bauchschmerzen und würde deswegen jetzt so sagen, naja, auf jeden Fall erstmal im Sinne des Pluralismus wahnsinnig toll, eine neue Geldeinheit zu haben, die keiner zentralen Kontrolle unterliegt. Und dann kann sich ja beweisen, welches System besser ist. Und ihr seid.
Aber wir wollen das. Wir wollen ja nicht, also wir sagen ja nicht, der Bitcoin ist jetzt hier. Klar, wir sagen, der Bitcoin ist der Beste in unseren Augen, aber wir wollen ja einen freien Markt für Geld. Und du hast ja für dich, Hayek, auch in deinem Artikel zitiert. Ja. Ich weiß ja nicht, ob es da, gibt es da keinen Ärger in der Redaktion, wenn du da Friedrich Hayek zitierst, oder wenn so eher Linken.
Nee, wir sind,
das wollte ich schon mal fragen.
Wir sind eine absolute, also das ist zumindest unser Selbstverständnis, wir sind eine wahnsinnig diskussionsfreudige Redaktion und jede Institution ist manchmal in der Versuchung auch dogmatisch zu werden, aber wir haben es uns ganz gewiss auf unsere Fahnen geschrieben, dem Dogmatismus keinen Raum zu geben. Das heißt, es wird geradezu freudig aufgenommen, wenn man mit einer abweichenden Meinung um die Ecke kommt. Das ist übrigens auch das Geschäftsmodell des Journalismus. Also insofern würde ich auch jedem Journalisten raten, wenn er Karriere machen will, soll er mal lieber nachdenken, ob es ihm möglich ist, eine Meinung zu formulieren, mit denen er andere vor die Stirn stößt. Das wird ihm in the long run zu einer besseren Karriere verhelfen, um es jetzt mal so zynisch zu formulieren.
Stark, ja. Ich würde ganz kurz noch was ergänzen zu dem Thema, über das wir es gerade hatten. Ich glaube halt, dass Bitcoin zum ersten Mal die Möglichkeit ist, dass jeder sehen kann, dass der Kaiser keine Kleider mehr anhat.
Ja, ja,
absolut. Und ich
sehe es ja alles viel mehr wie ihr. Ich will es
nicht. Ja, alles gut.
Nein, so weit rausbewegen, aber ja.
Alles gut, nein, ich wollte nur sagen, und das ist halt insofern krass, als dass wir jetzt die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre erkennen können werden, was nur Phrasen waren, ne, seitens EZB, FED, wer auch immer, und was eben nicht. Oder das, weil jetzt muss man natürlich als Land und als Zentralbank sich positionieren und entweder sagt man, wir sind hier alle frei, wenn ihr Bitcoin nutzen wollt, dann tut das. Ne? Ja. Oder man sagt, und das wird man irgendwann tun müssen, weil ansonsten fällt die eigene Währung, man sagt, Jungs, also das hier vergesst es, absolut illegal, Bitcoin dürft ihr nicht benutzen. Und dann sieht man ganz schnell, einige Länder werden das eine tun, andere Länder werden das andere tun. Und dann sieht man ganz schnell, wo ist man denn wirklich frei und wo war das alles nur so ein bisschen ein Vorhang.
Ja, naja.
Ich habe noch eine Frage, die mir die ganze Zeit eigentlich, ich schaue, dass ich nicht vergesse. Und du hast ja vorher von den Linken gesprochen und dass die, warum die plötzlich so für die EZB sind, das verstehe ich halt auch nicht. Ich dachte immer, links sein ist, man geht auf die Straße und man beschmiert irgendwelche Häuser mit Parolen und man ist antistaatlich. Und ich habe
zwei Gefühl, Antworten
was
darauf.
Ist denn da passiert?
Ja, ich habe zwei Antworten darauf, weil das Phänomen ja wirklich erklärungsbedürftig ist. Die eine ist, dass das linksliberale Milieu sich selber ja als postnational versteht und insofern eine natürliche Allianz zur EZB hat. Also die Idee einer Vergemeinschaftung der Schulden innerhalb der EU ist ja ein Projekt, das von Menschen, die den Nationalstaat als ein überwundenes Modell betrachten, unbedingt zu unterstützen ist. Deswegen haben die eine starke EZB-Nähe. Sie haben aber dann auch aus gewissermaßen stärkeren DNA-Gründen, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen polemisch, auch eine starke Nähe zur EZB, nämlich unter dem Aspekt der Planbarkeit und des Dirigismus. Linke sind ja immer davon überzeugt, dass zentrale Instanzen alles gerechter und besser planen und dirigieren können. Und in Wahrheit hat die EZB, finde ich, vor allem da ihre größte Schwachstelle, dass sie auch glaubt, das Wirtschaftsgeschehen sehr, sehr stark dirigieren zu können. Allein schon diese Vorstellung so, Zielinflation 2%. Es gäbe so lauter Räder in Frankfurt, an denen die immer nur genauso ein bisschen drehen müssen und dann kommt Corona, dann darf man ein bisschen mehr Inflation haben. Jetzt drehen wir an dem Rad bis 4%, aber das ist nur transitorisch und im nächsten Jahr drehen wir es zurück, dann sind wir wieder bei 2%. Ich glaube, und da ist auch wirklich aus dem Hayek'schen Geist gesprochen, das ist natürlich eine absolute Kontrollillusion.
Absolut, und du hast ja eigentlich auch die Antwort darauf gegeben, gerade warum die Linken trotzdem dieses Gelddrucken so feiern, weil sie natürlich denken, wenn sie involviert an der Macht und am Hebel sind, dann können sie es endlich einmal richtig verteilen.
Genau, genau.
Alle verteilen es ja falsch und sie können es dann richtig verteilen und dann ist alles wunderbar.
Ja, genau.
Ich persönlich bezeichne mich selber als Anarchist und wenn ich dann so die Linken sehe, die dann diesen Anarchismus auch pflegen teilweise, ne? Und all cops are bastards und so. Mhm. Und dann aber, sobald irgendwas kommt, nach einer großen Institution schreien. Ja? Vielleicht ist es dann nicht der Staat, aber dann ist es halt Europa. Und Europa ist ja nichts anderes als ein Staat. Also das ist einfach nur auf die anderen Staaten aufgesetzt. Und das irgendwie verstehe ich es nicht. Irgendwie passt nicht zusammen. Auch die ganze Friday for Future-Bewegung, die ja auch irgendwo revolutionär ist, aber was sie wollen, ist eigentlich, dass der Staat das tut, was sie jetzt für richtig halten. Und es ist immer diese Staatsgläubigkeit. Und im Bitcoin ist es ja so, das soll sich einfach raushalten. Die sollen verschwinden und wir machen das schon. Ne? Wir wollen den Staat nicht. Die Menschen sollen eigenverantwortlich leben. Und das schreibst du ja auch in deinem Artikel. Und für mich ist es so komisch und ich verstehe es trotzdem nicht. Ne?
Da fällt mir jetzt gerade
so. Naja, das sehe ich jetzt aber nicht ganz so wie du als Anarchist. Ich glaube ja schon, dass ganz viele staatliche Funktionen im Übrigen auch für das Funktionieren der Wirtschaft zentral sind. Ich halte es zum Beispiel zentraler als die Frage, wie hart oder weich ein Geld ist, halte ich die Garantie meiner Eigentumsrechte und die Garantie, und da vertraue ich komplett meinem Staat und zahle auch wahnsinnig gerne Steuern dafür, dass ich weiß, im Zweifelsfall kann ich vor ein rechtsstaatliches Gericht ziehen und da wird mir mein Grundbucheintrag bestätigt.
Na, das sehen wir ja auch so. Ne? Ich meine das ja nicht. Ich meine ja was anderes. Also Anarchismus bedeutet ja nicht keine Regeln, sondern das ist ja Rules without Rulers. Ne? Also das steht ja sogar in Wikipedia drin. Ne? Das wird ja immer falsch verstanden. Ne? Es ist schon klar, dass natürlich in der Gesellschaft Anarchismus mit Chaos und so weiter gleichgesetzt wird, aber diesen Anarchismusbegriff, den teile ich ja nicht. Aber das, also mir kommt es immer so komisch vor. Linke waren für mich immer eigentlich Rebellen. Und
das ist natürlich diese ganze Woke, das Woketum, das ja die alte Linke abgelöst hat, ist natürlich das Gegenteil von Rebellentum, sondern die sind ja quasi, mich erinnert immer so an so Gouvernanten im viktorianischen England des 19. Jahrhunderts, wo auch streng darauf geachtet wurde, dass niemandem ein unsittliches Wort über die Lippen geht. Und genau eine solche Also aus diesem Geist von diesem Geist lebt auch die woke Linke, und die ist total anders gewissermaßen als die alte Linke quasi der 68er Zeit, wo es um die permanente Regelverletzung ging und dass man ständig gewissermaßen keine Umgangsform zeigte und Sachen sagte, die provokant und schwer erträglich waren und vielleicht auch manchmal völlig daneben waren. Aber wenn man was, das kenne ich noch so von den, ich hatte Lehrer, die 68er waren, wenn man was mal sagte, was voll daneben war, dann hatte das, dann ertrug man das auch gerne, weil auch mal was daneben gehen durfte. Heute hat man ja immer so das Gefühl, es darf halt auch nichts mehr daneben gehen. Dabei wissen wir doch alle, wenn wir in unseren eigenen inneren Monolog reinlauschen, wie viel uns permanent daneben geht, wie oft wir gerade etwas nicht Zartfühlendes sagen oder etwas Undurchdachtes oder uns zu schnell in ein Urteil verbeißen oder ein unbedachtes Wort über unsere Lippen geht. Das alles ist Leben, das alles gehört dazu, und da sollte man irgendwie mit Nachsicht miteinander umgehen, aber nicht mit so einem Regelwerk, wodurch den richtigen Gebrauch einer Vokabel die richtige Gesinnung unter Beweis gestellt wird.
Oder zum Beispiel, wenn irgendeine Demo stattfindet und dann sagen mir dann Leute, ja, was fällt denen ein? Die Demo war nicht erlaubt oder nicht genehmigt. Das ist für mich so. Und das sind dann so Leute, die ich immer für links gehalten habe. Und dann denke ich mir, das gibt es doch nicht. Also das ist für mich, also die einzige Demo, auf die ich jemals gehen werde, ist eine, die nicht angemeldet ist. Also ich würde niemals auf eine angemeldete Demo gehen. Das würde ich in meinem Leben nicht tun. Das ist so eine Zeitverschwendung. Ja, also wenn, dann nur auf eine Demo, die nicht angemeldet ist. Und ja, irgendwie verstehe ich das dann nicht. Ich war früher auch, ich hatte da Fahnen von Attac in meinem Zimmer hängen und so und hatte mich immer als Rebell gefühlt. Und dann schaue ich heute auf die Linken und ich habe das Gefühl, die arbeiten für den Staat direkt. Also das ist, ja, aber
an der Stelle vielleicht ganz kurz, jetzt sind wir schon in manche Sachen tief reingegangen. Ja. Gibt es denn irgendwas Philosophisches an Bitcoin, irgendwelche Aspekte, wo du sagst, da würdest du jetzt auch nochmal gern drüber reden, da bist du jetzt erst drüber gestolpert, das fasziniert dich, weiß nicht, vielleicht irgendwas von Gigi oder sonst irgendwas, was dir gerade in den Kopf kommt?
Ja, ehrlich gesagt, das sind so die Hauptaspekte, die mich total faszinieren, aber da scheue ich mich drüber zu reden, weil die sind so anspruchsvoll, da bin ich froh, wenn ich da hin und wieder dann den einen oder anderen Satz vom Gigi zitieren kann. Aber tatsächlich ist natürlich, also zum einen, wie entscheidend das ist, dass der Bitcoin-Code seine Eigenzeit aufbaut, seine eigene Zeitlogik entwickelt. Weil die Zeit, aber jetzt bin ich natürlich nur der Gigis Papagei, aber es klingt ja auch so toll, weil die Zeit natürlich wirklich die einzige wahre knappe Ressource ist, und zwar in einem absolut universellen Sinne unseres Menschseins, weil wir sterbliche Wesen sind. Deswegen ist die Frist immer knapp. Und dass dieses Moment der Zeitlichkeit in den Code eingearbeitet ist, das fasziniert mich genauso wie diese Vorstellung, dass die reale Welt der Dinge auf der einen Seite und die digitale Welt auf der anderen zwei komplett füreinander unzugängliche, undurchdringliche Sphären sind, bis auf eine Ausnahme, nämlich Energieaufwand. Und dass genau über diesen viel aus ökologischen Gründen viel beschriebenen Proof of Work, dass genau darüber das Oracle-Problem, von dem ich vorher auch noch nie gehört hatte, aber seither ist mir natürlich klar, dass es ein völlig zentrales ist, das Oracle-Problem gelöst wird. Also wie man etwas von der Außenrealität in die interne digitale Sphäre importieren kann. Darüber kann man ja wie ein Philosoph stundenlang meditieren, und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Ich finde es auch wahnsinnig faszinierend, dass tatsächlich aus dem Versuch, ein digitales Geld zu kreieren, etwas entsteht, das all diese metaphysischen, und das sind metaphysischen Weiterungen und Deutungen, ermöglicht. Und das halte ich aber auch nicht, auch für keinen Zufall. Und auch das ist vermutlich dann wieder österreichische Schule oder Geist von Mises Geist. Geld ist eben ein so umfassend zentrales Medium der Art, wie Menschen miteinander interagieren, dass es kein Zufall ist, wenn man dieses Geld verbessert, dass man damit permanent an ganz große Fragen eben metaphysischer Natur rührt. Und dafür hat unsere Gegenwart, darüber allerdings will ich tatsächlich noch mal einen Artikel schreiben, damit hat unsere Gegenwart ein großes Problem, das zu sehen. Und zwar, weil wir aufgewachsen sind, egal ob links oder rechts, da sind die beiden Lager sich ja sehr einig, immer mit einer Dämonisierung des Geldes. Geld war immer eine schmutzige Sache. Geld war, auch übrigens der Antisemitismus hat ja darin deswegen auch seine Zweiflügeligkeit, den gibt es von links und wie von rechts und beides mal trifft er nämlich den Juden als den, der das raffende Geld und nicht das schaffende Geld, der spekuliert und so weiter, der also, wir kennen die Historie, wir wissen, dass die Juden in Europa in den Zeiten des Ghettos gedrängt wurden, genau in diese Geschäftsbereiche. Daher haben sie ihr Wissen und ihr Können auch erzielt. Aber diese Vorstellung, dass ein aufrechter Charakter lieber nichts mit Geld zu tun haben sollte, weil Geld eine schmutzige Sache ist. Irgendein römischer Kaiser sagte, pecunia non olet, aber in Wahrheit ist es tief in unserer kulturellen DNA drin, dass Geld etwas Schmutziges ist. Wenn Geld etwas Schmutziges ist, dann ist ja auch vollständig klar, dass es uns wahnsinnig schwer fällt, in einer Geldinnovation etwas moralisch Achtenswertes oder Integres zu erkennen. Und das steht, glaube ich, das ist der Haupthinderungsgrund für die breite Öffentlichkeit zu sehen, was beim Bitcoin gerade passiert, weil ihnen die Tatsache, dass manche Menschen damit auch reich geworden sind, den Blick komplett verstellt für das, was da tatsächlich technologisch, philosophisch, geldtheoretisch, gesellschaftspolitisch passiert.
Da gab es ein tolles Beispiel von einem Podcast, der über die Bitcoin-Zitadelle ging.
Ja.
Und dann hat die Dame da erzählt, ja, die Bitcoiner, die haben sich da in der Zitadelle getroffen. Das muss ja ein wahnsinnig pompöse Veranstaltung geworden sein. Ja. Ja, also die kommen alle mit den Lambos und zeigen ihren Reichtum und so. Ne? Und dann sagte derjenige, der da dabei war, die haben eigentlich da in ihren Zelten geschlafen und das war so ein Schloss, das am zerfallen ist. Und so sehen wir uns ja, wir von uns Reichtum zur Schau stellen. Bei uns ist ja wirklich verpönt, würde ich sagen. Ne? Wenn einer mit seinem, wenn einer wirklich einen Lambo hat, ich kenne keinen Bitcoiner mit Lambo. Kennst du einen mit Lambo, Fab, einen Bitcoiner?
Nee, überhaupt nicht.
Diese Außendarstellung von den Bitcoinern, wo man von ganz vielen Leuten hört, da kommen die Millionäre und so, deckt sich halt überhaupt nicht mit.
Ja, ist es euch auch so gegangen, dass die letzten 3 Monate seit dem letzten Crash, seit Bitcoin dann irgendwann, keine Ahnung, wann fand man, also unter 43.000 fiel und dann bis 29.000 runterging, dass diese 3 Monate sehr, sehr angenehm waren im Sinne des diskursiven Umfeldes, weil wenn man jetzt mit anderen Leuten über Bitcoin diskutierte, tat man das nicht mehr aus der Haltung heraus oder da stand man nicht mehr in dem Verdacht, dass man pro Bitcoin redet, weil die Kurse durch die Decke gehen, sondern jetzt sprach man pro Bitcoin, obwohl die Kurse gerade gen Süden wiesen. Und ich finde, das hat das argumentative Klima tendenziell verbessert.
Das ist manchmal so, ja. Das ist, aber wenn man da mal alle Phasen durch hat, dann da stolpert man über alles und dann. Dann kommt halt irgendwann nur noch das Argument, ja gut, klar, jetzt ist halt zu spät, du hast halt auch irgendwie schon, bist schon dann und dann drin, da wäre ich auch Bitcoin-Fan. Oder? Leute da irgendwie überzeugen, ist immer ganz schwierig, weil jeder in diesem Kaninchenbau seinen eigenen Eingang sozusagen hat. Ich fand den Gedanken, den du vorher geäußert hast, bezüglich der Zeit, die Bitcoin für sich selbst schafft, sehr, sehr interessant, weil es, ich weiß nicht, ob dir das Konzept der Zeitpräferenz ist dir wahrscheinlich auch geläufig mittlerweile. Ja. Und das fand ich halt immer so super interessant, dass wenn dieses Geld, wo, wie du sagst, wo man immer sagt, das ist irgendwie die Wurzel allen Übels, oder? Ja. Und es stimmt halt dann, wenn das Geld ein schlechtes Geld ist, oder? Genauso groß muss und wird meiner Meinung nach der Impact sein, wenn das eben ein gesundes Geld ist. Gerade wenn man das Gummiband in die andere Richtung zieht, oder?
Absolut.
Zum Positiven. Und wenn halt wirklich jemand, der seine Arbeitsleistung in Form von Geld speichert oder davon langfristig, insofern die Gesellschaft irgendwie halbwegs produktiv ist, eigentlich nur profitieren kann, statt nur verlieren zu können. Oder ich meine, jetzt, wenn man für die Rente irgendwie sparen möchte, da muss man eigentlich, also ich in meinem
Ja.
Alter jetzt, wenn ich eine gute Rente haben will, dann muss ich eigentlich nebenher, muss ich Profi in Aktien sein und Profi in, was weiß
Ja.
ich, wie vielen anderen
Ja.
Bereichen, und eigentlich muss ich noch Immobilienmakler mit einem Bein sein, oder damit
Ja.
ich irgendwie mir bis ins Alter was aufbauen kann, was irgendwie
Ja.
hebt. Ja? Ich,
Ja.
ich oder wir erträumen uns da, vielleicht ist es eine Utopie, klar, aber erträumen uns da eine Welt, wo jemand, der über viele Jahre fleißig arbeitet und haushält mit dem Geld, oder, und eben nicht Lamborghini fährt, überhaupt keine Probleme haben wird, sich über Wasser zu halten, sogar an Punkte kommen wird, wo er sagen kann, okay, jetzt lege ich den Hammer mal hin, und jetzt tue ich mal was Gutes für die Welt.
Ja.
Jetzt spende ich hier mal was, jetzt investiere ich da mal, jetzt unterstütze ich diese Leute mal, weil ich viel, viel früher
Ja.
an den Zeitpunkt komme, wo ich mir das leisten kann, oder? Weil eben nicht jemand ständig von meinem Konto an Kaufkraft wegnagt,
Ja.
sondern dass die Produktivität der Gesellschaft um mich rum, und das ist wieder was, wo ich glaube, dass Bitcoin die Menschen zusammenschweißt, ne? Weil es ist ja dann faktisch so, dass wenn die Gesellschaft um dich rum produktiv ist, dann profitierst du mit, ne? Weil die Geldeinheiten sind natürlich begrenzt, ja, und jeder, der ein Produkt macht, da gibt es ein Produkt mehr, und dann wird die Geldsumme durch diese neue Anzahl Produkte geteilt, etc. pp. Das heißt, je produktiver die Gesamtgesellschaft ist, desto besser geht es allen. Und dann haben wir wirklich dieses sich erhebende Wasser wirklich alle Boote nach oben hebt und man eben niemanden dabei austricksen oder es ihm wieder wegnehmen kann, oder? Sondern kollektive Produktivität sorgt eigentlich für kollektiven Wohlstand. Und das finde ich so, so interessant an diesem Konzept. Und ich glaube, es stellt wirklich auf den Kopf, was wir heute haben.
Ich glaube halt, seit Bitcoin habe ich noch nie so wenig über Geld nachgedacht. Oder mir gedacht. Es hört sich jetzt lächerlich an, aber
Also du meinst
vor
über
Bitcoin
Geld auf dem Konto haben, aber über Geld denken
oder
möchte ich nicht nach.
anlegen, ja. Also
Ja, genau. Ja.
so, ich kann's ja sagen, ich glaube, nach einer gewissen Zeit, wenn man sich so damit beschäftigt, dann ist halt sozusagen das Anlagevermögen, ja, Bitcoin. So, und vorher hat man sich immer Gedanken gemacht, ja, welche Aktie muss man da kaufen und geht es Tesla durch die Decke oder ist es Amazon? Und da hat man sich ständig darüber Gedanken gemacht. Und seit Bitcoin habe ich einfach kann ich diese Zeit woanders verwenden, weil ich muss mir da keine Gedanken machen. Ja, soll ich jetzt einen Bausparvertrag machen oder das sind Aktien oder welcher Bausparvertrag? Und dann kommen irgendwelche Hansel ins Haus, die einem irgendwelche Prospekte bringen. Das ist alles nicht mehr vorhanden. Ne? Das gibt es halt nicht mehr. Es gibt halt Bitcoin und das war's halt. Also jedenfalls für mich. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber ja,
Naja, aber
Bitcoin hat es auch.
da wäre ich dann trotzdem noch ein klassischer Investor und würde sagen, bei aller Begeisterung für Bitcoin, es würde mich nicht überraschen, wenn ich eines Morgens aufwache und feststelle, oh, es ist gleich null.
Das, also bei
Folglich,
aller Conviction, ja, genau, das muss man natürlich dazu, wenn die
ja,
Möglichkeit besteht, das ist
die
natürlich.
Möglichkeit besteht. Und deswegen würde ich nicht alle Eier in ein Nest legen.
Ja,
Ich
aber
finde es
das
ja
ist
auch
halt, ich bin
interessant,
ja auch
ich
ein
hatte.
Freak.
Ja, das stimmt. Nein, nein, absolut. So würde ich das, das habe ich mir selber auch so in den letzten Monaten öfter gesagt. Das macht auch gar nichts, wenn das gleich null ist, weil ich habe das den Bitcoin habe ich ja nicht gekauft aus Bereicherungsabsicht, sondern aus intellektueller Faszination und Überzeugung. Und für eine Überzeugung zahlt man ja auch gerne mal einen Preis. Also das wäre so meine Formulierung für dieses Freaktum. Ja,
Sehr,
sehe ich
sehr gut. Sehr,
genauso.
sehr gut formuliert.
Es gibt dann aber noch so einen anderen Aspekt, der mich sehr überrascht hat. Tatsächlich hat mich Gold nie interessiert, weil ich das irgendwie so schwerfällig fand und die ganze Inflationsfrage früher mir nicht vor Augen stand. Und jetzt mache ich natürlich die Erfahrung, indem ich mich in den Bitcoin hineindenke, gewinnt natürlich Gold als Anlageklasse zwingend auch an Attraktivität. Klar hat das Gold einen Nachteil gegenüber dem Bitcoin. Man kann es nicht mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt jagen, aber sonst teilt Gold einfach sehr, sehr viele Eigenschaften von Bitcoin. Folglich bin ich deswegen zum ersten Mal auch am Überlegen, ob ich mir nicht auch eine kleine Position physisches Gold zulegen soll.
Vielleicht ein ganz kurzer Gedanke dazu. Halte ich prinzipiell für gar keine schlechte Idee, weil sollte Bitcoin scheitern, ist das natürlich eine Art Hedge, oder?
Genau.
Und prinzipiell wird wahrscheinlich Gold zumindest gemessen in einer Fiat-Währung auch halbwegs die Inflation ausgleichen, was natürlich passieren kann, wenn wirklich die nächsten 5 bis 10, 15 Jahre die Hyperbitcoinisierung wirklich passieren würde, ja, würde das dann, natürlich ja, Gold massiv ja, demonetarisieren, ja, sodass es zu irgendeinem Wert zurückkommen würde, der wirklich ja, der Produktionswert für irgendwelche Waren wäre. Aber ja, wie du ja, sagst, deswegen not all eggs in one basket macht gegebenenfalls Sinn, ja. Mhm. Kommt aufs persönliche Risikoprofil an tatsächlich.
Ja. Zumal ich natürlich das Risikoprofil musste auch immer auf der Zeitachse ausbuchstabieren und ich habe natürlich weniger Zeit als ihr. Das heißt, das rosige Land der Zukunft der Hyper-Bitcoinisierung ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es noch miterlebt, sehr viel höher als ich. Das muss man bei allen Anlageentscheidungen ja auch immer mit berücksichtigen.
Ja, das ist so. Also klar, das Risiko ist natürlich was mit dem Alter sinken sollte, ja. Die Risikobereitschaft für Investments, ja. Ja.
Du hattest ja vorher erzählt, du müsstest jetzt jedem erzählen mit dem Bitcoin und deiner Freundin und wahrscheinlich auch in der Arbeit, oder? Also jetzt, ich weiß ja nicht, dürft ihr euch noch treffen bei der Zeit wegen Corona und so? Oder
gibt es ja
viel Homeoffice?
Ja, wir machen viel Homeoffice, ja.
Und wenn man dann mit zu anderen Kollegen zusammenkommt, zum Beispiel, was mich wahnsinnig interessieren würde, der Marc Schieritz. Kennst du den persönlich?
Ja, redest du manchmal da? Ja, sogar oft. Wir verstehen uns wahnsinnig gut und sind seit Jahren leidenschaftliche Tennispartner. Und es hat jetzt eigentlich erst seit Corona gelitten, dass wir uns nicht mehr jede Woche auf dem Tennisplatz sehen. Und das bedauere ich jetzt auch gerade, weil ich mich natürlich so ein bisschen gerade entfremdet habe. Dabei war er für mich immer, oder ist es auch weiterhin, mich hat Ökonomie schon immer interessiert und ich habe es immer geliebt, mit Fragen zu Marc zu kommen und sagen, Marc, erklär mir dieses, Marc, erklär mir jenes. Und der ist auch ein super Didakt und übrigens kein Dogmatiker, obwohl vollkommen klar ist, auf welcher Wirtschaftsschule er nahesteht und welche Politik er vertritt, würde Marc nie behaupten, dass dieses, wie soll man sagen, dass es da für dieses Dogma eine Letztbegründung oder ein Wissen gäbe. Also die größte Gefahr ist ja, dass man Ungewissheit, das ist für mich so ein bisschen auch ein Lebensmotiv. In meinem letzten Buch, Der innere Stammtisch, ist das ein total zentrales Motiv, immer die Verteidigung von Ungewissheit. Ich finde, die größte Gefahr ist, sich in falscher Gewissheit zu wähnen. Mhm. Aber ich weiß auch, dass es psychologisch für den Menschen nicht leicht ist, Ungewissheit zu ertragen. Aber ich finde, das Abenteuer des Lebens beginnt überhaupt immer erst in dieser Ungewissheit. Das, was der einstige Verteidigungsminister der USA, The Unknown Unknown, nannte. Also das Nichtwissen, von dem wir noch nicht mal wissen, dass wir es nicht wissen. Das war jetzt ein etwas langer Exkurs, aber ich will sagen, da sind Marc und ich uns, glaube ich, völlig einig in dieser Ahnung, in diesem Bewusstsein eines Mangels an Letztbegründungen.
Ja, und ihr habt ja auch, ihr unterscheidet euch darin, wollte ich sagen, dass du ja jetzt praktisch der Held der Bitcoin-Szene bist und der Markt, den würden wir am liebsten ein bisschen erwürgen halt. Ne?
Weil, tut das bitte nicht, ich brauche noch einen Tennispartner.
ich spiele auch Tennis übrigens. Kein Problem da. Also, aber das wäre auch mal ein toller Podcast, wenn der Markt dazukommen wird, weil die Artikel, die er geschrieben hat, drehen sich eher darum, Bitcoin zu verbieten und er schreibt ja auch eher über Kontrolle und zentrale Institutionen und die EZB, die das alles lenken muss und so. Und da war eben meine Frage, und es ist ja super, dass ihr euch kennt, weil ihr redet ja bestimmt darüber ja. Und ihr habt ja eigentlich auch, wenn man die Artikel liest, auch komplett gegensätzliche Meinungen.
Absolut, und das war aber immer, deswegen habe ich von Marc immer so profitiert, weil man mit vielen Leuten funktioniert es nicht, unterschiedliche Meinungen zu haben und trotzdem produktiv im Gespräch zu bleiben. Und das funktioniert mit Marc toll, aber natürlich auch wegen des Wissensgefälles, logischerweise, weil natürlich weiß der viel mehr über Wirtschaft als ich.
Nun ist das würde ich nicht sagen.
Ich wollte gerade sagen, das wirst du jetzt aufholen und zwar im Raketentempo.
Ja, das bezweifle ich, aber ich würde auch immer sagen, politische Überzeugungen und am Ende ist auch so eine Frage wie die Einschätzung des Bitcoins befällt. Für mich ist keine naturwissenschaftliche Gleichung, die man richtig ausfüllen muss, sondern gehört schon auch in den Bereich von politischen Überzeugungen. Und bei politischen Überzeugungen kann es nicht sein, dass der gewinnt, der mehr weiß in einem akademischen Sinne. Sonst würden wir einer vollständigen Expertentechnokratie ausgeliefert sein, sondern Einschätzung dieser Sache haben immer viel mit unserem eigenen politischen Naturell zu tun. Also so, wir kennen das alle. Es gibt Leute, die im Zweifelsfall zwischen den konkurrierenden Werten Freiheit und Gleichheit schlägt deren Herz eher auf der Seite der Gleichheit und bei anderen eher auf der Seite der Freiheit. Ich glaube nicht, dass das das Ergebnis von argumentativen Nachdenken ist, sondern das ist sowas wie ja, Temperament, politisches Temperament. Und wir fangen alle nicht bei Null an, sondern wir unsere Meinungen und Überzeugungen und Ansichten zur Welt, die entstehen auch aus unserem Temperament heraus. Und deswegen kann auch ein Gespräch funktionieren oder sinnvoll sein, oder kann man verschiedene Meinungen haben, auch wenn der eine der Fachökonom ist und der andere der Literaturwissenschaftler, weil es dann am Ende bei Wertentscheidungen eben nicht einfach nur um Expertenwissen geht.
Ja, ich muss jetzt gerade immer über das Tennis nachdenken, wann wir das Spiel da machen. Und hast du eigentlich eine LK? Jetzt wird es, die meisten Zuschauer haben eh schon abgeschaltet.
Jetzt bin ich raus.
Über eine Stunde und eine LK hast du nicht, eine Leistungsklasse. Nee. Du spielst nicht in der Mannschaft dann, einfach so ein bisschen. Ja. Okay, alles klar. Dann habe ich euch auf jeden Fall beide im Sack, das weiß ich
dann. Nee, also fand ich jetzt super spannend, dass du gesagt hast, du kannst mit ihm trotzdem sachlich diskutieren und profitierst da viel von ihm. Für uns aus der Ferne sieht es natürlich so aus, als hätte er sich da eingeschossen. Ja? Als könnte kein 10-Stunden-Gespräch mit uns ihn auch nur einen Millimeter davon abrücken, dass Bitcoin ein absolutes Hexenwerk ist. Aber klar, also lass uns gerne eines Besseren
überzeugen. Nee, das glaube ich gar nicht. Nee, so würde er gar nicht reden. Nee. Der ist auch nicht der Meinung, dass unbedingt die Draghi, also, ich will jetzt nicht die ganze Zeit Marc sprechen, das muss er schon selber sagen. Aber ich glaube, Marc ist nicht der Meinung, dass es schon völlig klar ist, dass es der EZB gelingt, die Inflation irgendwann auch wieder einzufangen. Der würde, glaube ich, immer sagen, das muss schon erst noch eintreten und es kann auch nicht eintreten. Und wenn es nicht eintritt, dann ist die Politik auch gescheitert. Also erlebe ihn da nie als dogmatisch.
Ja, das glaube ich auch nicht. Aber mein Gefühl ist halt, er ist Keynesianer. Natürlich, ja. Diese Vorstellungswelt.
Ja. Jetzt muss ich aber auch da mal sagen, die absolute Dämonisierung von Keynes verstehe ich jetzt schon in diesem Kontext, warum die entsteht. Ich selber bin aber, weil ich ja in erster Linie Literaturwissenschaftler bin, auch ein ganz großer Bewunderer von Keynes, weil ich ihn für einen glänzenden Stilisten halte, auch für einen bedeutenden Zeitgeschichtler. Sein Buch über die Verhandlungen zum Versailler Vertrag, wo er als Beobachter für die englische Seite dabei war, ist von stupender Luzidität und Intelligenz und hat alle Probleme, die aus dem Vertragswerk künftig späterhin hervorgegangen sind, sehr früh sehr klar gesehen. Er ist auch gleichzeitig ja so ein echter Bohemier gewesen, der zum Bloomsbury-Kreis in London gehörte, zu der auch die von mir total verehrte große Schriftstellerin Virginia Woolf gehört und so weiter. Also an einer komplett Dämonisierung von Keynes würde ich mich nie beteiligen.
Ich glaube auch tatsächlich, auch nicht. Dass im Nachhinein, was in seine Aussagen rein interpretiert wurde und wie es heute gelebt wird, wesentlich schlimmer ist und er mit den meisten vielleicht sogar selbst gar nicht einverstanden wäre.
Er war übrigens ein ziemlich erfolgreicher Privatinvestor.
Ja, das glaube ich sofort. ja, es gibt ja auch Zitate von ihm, ich kann mich jetzt nicht mal genau erinnern, aber ich glaube, Inflation hat er was sehr Intelligentes gesagt. Also ja, es sind ja die Nuancen, wo man sich unterscheidet. Ne? Es ist ja nicht wirklich, und ich glaube, ganz viele Leute, die sich als Keynesianer bezeichnen, würde das sicher nicht gut finden, was sie da...
Zwei seiner berühmtesten Sätze sind ja nun unumstößliche Wahrheiten. There's no free lunch, das passt eigentlich auch in unsere österreichische Schule. Und in the long run, we're all dead.
Ja, das kennen wir ja. Jetzt habe ich das Zitat hier von Keynes gerade, das habe ich gesucht. By a continuing process of inflation, government can confiscate secretly and unobserved an important part of the wealth of the citizens. Und das würden wir als Bitcoiner sofort unterschreiben.
Ja.
Ja. Das würden aber viele Keynesianer wahrscheinlich gar nicht so sehen, sich Keynesianer nennen. Ja.
Gibt es nicht auch ein Buch, es kann sein, dass ich mich jetzt irre, ich meine, es gibt ein Buch, das auch diesen Briefverkehr zwischen ihm und Hayek war es, glaube ich, zusammenfasst. Habe ich mal irgendwas gehört? Ich muss mal gucken, ob ich das noch auf meiner Liste habe. Das muss auch recht cool sein, also wenn das so ein bisschen da diesen Austausch zusammenfasst.
Ja.
Das finde ich auch echt super spannend.
Ja, das wäre mal vielleicht eine Folge, wenn du Marc noch fragen könntest, dann könnten wir zusammen nochmal eine Folge machen. Ich denke mal, in ein paar Monaten bist du ja noch weiter.
Ja, machen wir, ich wollte gerade sagen, machen wir die zu viert, wir drei gegen ihn. Ja, pow, 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 pow.
Ja, das ist übrigens, es ist wahnsinnig schwierig, das wollte ich vorher auch noch sagen, gute Bitcoin-Kritiker zu finden.
Wollten ja, für dich, ach, absolut, das ist ein ganz wichtigen Punkt. Und ja, ja,
ganz kurz noch, genau, ein riesiger Punkt, den der Markus da gerade sagt, als du vorher gesagt hast, eben, dass man sich nicht irgendwie da in seiner eigenen Bubble nur auf die Schulter klopft und sagt, ole, das ist nämlich das Ding, ganz ehrlich, wir und also vor allem auch die amerikanischen Bitcoiner, wir warten ja nur drauf, oder? Das Problem ist, es kommt nichts intellektuell Herausforderndes, wo man wirklich sagt, wow, krass, einer der krassesten Bitcoin-Kritiker ist einer der größten Bitcoiner, und zwar Eric Voskill, glaub, mit dem Buch Crypto, heißt es Crypto Economics oder Cryptonomics, ich bin gerade nicht sicher. Das muss, ich habe es selber noch nicht gelesen, aber es muss super krass sein, weil er halt ganz viele Sachen wirklich auch offen, ehrlich und objektiv kritisiert, obwohl er Hardcore-Bitcoiner ist. Er sagt zum Beispiel, Mining, wie es heute ist, sorgt wegen Economies of Scale für Zentralisierung, Punkt. Ja. Ja, da gibt es auch nicht viel dran zu rütteln, das ist ein Problem, was machen wir damit? Und das sind so für uns die wichtigen Fragen, oder was sind wirklich die Angriffsvektoren, was sind die Gründe, warum es scheitern könnte? Und da sind wir halt gewohnt mittlerweile, bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, dass der krasseste oder die krasseste Kritik kommt immer aus den eigenen Reihen. Ja? Also ich habe noch nie erlebt, dass irgendein Politiker, Journalist, Ökonom, wer auch immer kam, mit einem krassen neuen Argument, wo ich gedacht habe, oh fuck, also wenn der jetzt recht hat, dann funktioniert es halt wirklich nicht, oder? Sondern, wie du selbst sagst, es ist so was Komplexes, dass die meisten Leute, die sich anmaßen, eine Meinung zu haben, haben einfach keine Ahnung. Ja, man muss es wirklich so dreist sagen fast.
Ja.
Ob das, warum ist es so fab? Weil wir haben ja darüber gesprochen, Bitcoin ist halt nicht eine Technologie. Bitcoin ist viel, viel mehr. Ne? Es ist Philosophie jetzt schon mit Gigi und Breedlove und wie sie alle heißen. Es ist Ökonomie, es sind so viele Dinge. Und meistens kommt ja ein Kritiker aus einem Feld. Ne? Manchmal sind Software-Leute, die das dann kritisieren, und dann viele so Programmierer, die mögen dann Geld nicht, kommen vielleicht aus der linken Ecke, da sind sie schon raus, und die Ökonomie, das interessiert sie nicht. Also mögen sie es daher nicht. Also die technische Seite praktisch versteht die Ökonomie nicht.
Die dann verstehen übrigens meistens auch den Proof of Work nicht, weil sie nicht verstehen, warum es ökonomisch wichtig ist, dass das geprüft ist.
Und dann kommen die Ökonomen, und ohne dass man Bitcoin technisch versteht, ist es auch wahnsinnig schwierig, das dann zu kritisieren von der Seite. Ne? Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, weil Kritiker kommen immer aus ihrem Hauptfeld, in dem sie drin sind, oder?
Was auffällig krass ist, finde ich auch bei unseren Der Weg-Folgen, es sind ganz oft Leute aus Ingenieursberufen, weil die ja eigentlich darin geschult sind, also es trifft sogar auf mich selbst zu, weil die eigentlich darin geschult sind, für Probleme Lösungen zu finden und Probleme zu erkennen, oder? Und wenn man dann sich irgendwie noch ein bisschen aus dem Fenster gewagt hat als Ingenieur, vielleicht ein bisschen gelesen hat, hier mal ein Buch, da mal ein Buch, da mal Geopolitik, hier mal das, dann glaube ich, passiert recht schnell, dass es Klick macht tatsächlich. Wohingegen, wenn man wirklich super specialized in einem Feld ist, dann ist es wahrscheinlich echt super, super schwierig, da den Bogen zu kriegen und überhaupt fassen zu können, was es ist, von dem man da redet. Ja.
Und jetzt müssen halt noch ganz viele Frauen in die Bitcoin-Community kommen, denn auch das ist natürlich eine Vereinseitigung, die der Sphäre nicht gut tut, oder?
Also schwierig. Bin ich bei dir, liegt aber halt in der Natur der Sache. Ja. Also es ist ja, Frauen sind die empathischeren Menschen, die mehr auf Zwischenmenschliches und Beziehungen Wert legen. Männer natürlich Technologie, Finanzen, bin ich dabei, so ungefähr. Aber ich gebe dir schon recht, wenn eine Hyper-Bitcoinisierung passiert, dann will man natürlich gucken, dass man so viele Leute mitnimmt, wie es nur geht, ganz klar.
Und wir setzen uns da immer in die Nesseln. Also das gibt oft hier auf der Bitcoin-Zitadelle haben wir uns ja auch schon wieder, die Geschichte war auch ganz lustig. Da war halt eine Frau, die hat sich schon viel, viel länger mit Bitcoin beschäftigt, oder teilweise länger wie wir. Und wir haben dann so, oh toll, eine Frau, komm doch zum Weg und so. Und dann hat sie gesagt, ja, sie kommt schon zum Weg, aber nicht, weil sie eine Frau ist und weil sie sich auskennt.
Ja, das verstehe ich auch.
Das ist dann natürlich,
klar, natürlich. Ja,
super.
Klasse.
Und wir sind halt so trottelig und weil wir auch die ganze Zeit die Kritik bekommen und sagen, es sind zu wenig Frauen dabei, und dann ist da eine da und dann sind wir dann so, oh toll, eine Frau. Und die sagt dann, nee, also ich kenne mich im Bitcoin aus, ne? Vielleicht, ich bin schon länger dabei wie ihr und ich lasse mich hier nicht auf mein Geschlecht reduzieren von euch.
Ja.
Und ja, da hat sie recht, aber auf der anderen Seite sind wir natürlich, versuchen wir diese Kritik, die dann ja berechtigterweise kommt, wo die Leute sagen, ja, das sind ja lauter Männer, 95% Männer, versuchen wir dann zu sagen, das wäre toll, wenn Frauen dazukommen, aber das ist, glaube ich, der falsche Weg. Mhm. Hast du da eine Lösung? Ich weiß ja nicht. Wie könnte man das machen? Müssen wir eine bunte Bitcoin-Werbung schalten oder was sollen wir da machen?
Nee, ich weiß auch nicht. Ich will nur sagen, das Tolle am Bitcoin ist doch, dass er aus so vielen Bereichen Intelligenz anzieht. Und wenn jetzt aber eine ganze Bevölkerungsgruppe, die wissenschaftlich nachgewiesenermaßen einen höheren IQ hat als die andere Hälfte, nämlich die Frauen, daran nicht partizipieren, dann ist es einfach ein zu großer Verlust an Kognitionsleistung fürs System.
Ja, definitiv. Und wir sehen das ja auch, aber wir haben da ja kein, also ja, wenn ich meine Frau von Bitcoin erzähle, ich glaube nach 5 Minuten oder so, dann war es das aber auch schon für die Woche. Ja, dann muss es gewesen sein. Ne?
Aber auch da, wie wir gerade selbst gesagt haben, auch da ist es ja sehr divers. Ja. Da gibt es natürlich trotzdem welche, die sich sehr, sehr interessieren und,
ja, und die sich auskennen.
Ich finde, so wenige sind das auch gar nicht, wenn man sich mal genau umguckt. Also es war jetzt nicht absolut frauenleer auf der Zitadelle. Im Gegenteil, da sind sogar ein paar Familien sind da rumgelaufen. Also ich fand das recht cool.
Und auch in der Ökonomie gibt es ja gute, oder? Lynn Alden ist ja für mich die beste Ökonomin im ganzen Space.
Ist sehr krass.
Gut. Ich sehe auch schon, wir haben schon ordentlich was auf der Uhr. Ne? Ich könnte natürlich hier auch noch 10 Stunden weitermachen. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wollen wir mal ein Wrap-up machen an der Stelle und vielleicht irgendwann mal in ein paar Monaten weitermachen?
Sehr gerne, das hat mir eine große Freude gemacht mit euch,
sehr cool. Vielen, vielen Dank dir, Ijoma. Das war sehr, sehr cool. Es war so cool, wie ich es mir erhofft hatte und noch besser tatsächlich.
Ich habe mich so gefreut, die Leute, die es jetzt hören, die können aber nicht sehen, mit welchem Enthusiasmus. Vielleicht kann man es hören, aber ich habe das Gefühl gehabt, du bist mit vollem Herzen da dabei. Ich konnte dir zuhören, wie du da mit deinen Händen.
Stimmt, ich gestikuliere immer so viel.
Aber das war also für mich, ich habe dann auch viel gelacht, weil ich habe dann gesehen, ja, das Vollgas dabei und irgendwo, ja. Also das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke. Geht mir genauso. Vielen, vielen Dank und wir hören uns früher oder später, würde ich sagen.
Das würde
mich freuen. Mach's gut, Ijoma. Dankeschön.
Alles Gute. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.